Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Vom Kochfeld zurück ist er bei mir an der Leitung. Tino Meyer. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, was heißt vom Kochfeld? Aus der Küche zurück.
Wollen wir nochmal ganz kurz über letzten Montag sprechen. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, wir haben relativ wenig Kochen drin gehabt, oder? Wir standen mehr am Herd rum, oder? Es war ja dann relativ fix zusammengerührt. Also, dass du so viel am Kochherd tätig gewesen bist, könnte ich jetzt nicht sagen.
Das haben die Leute und auch du ja nicht richtig gesehen, was wir da im Vorfeld alles gemacht haben. Also ich kann mich an Unmengen von Pilze erinnern, die ich geschnitten habe. Paul, stehen jetzt noch die Tränen in den Augen von den Schalotten, die er schnitt. Und auch die wirklich wohl geschnittenen Hühnchenstreifen, die musst du erst mal machen. Also insofern verstehe ich jetzt nicht, warum du hier eine Schärfe in dieses Gespräch oder auch in unser Gericht bringst.
Ich habe mir sagen lassen, dass der Abend dann für dich noch teuer wurde. Bist geblitzt worden.
Du weißt aber alles, oder? Es ist ja unglaublich. Ich habe ja nicht nur die Wände Ohren, offenbar haben die Wände auch Augen, oder?
Es hätte wohl die Bemerkung gegeben, ich bin mir hier ganz sicher, ich kenne hier alle Blitzer und dann hat es auf einmal Blitz gemacht.
Ob ich jeden Blitzer kannte, weiß ich jetzt nicht genau und offensichtlich nicht. Ich kannte aber die Strecke aber nur andersrum und auch nur vom Fahrrad.
Mhm. Na, mit dem Fahrrad wird man eher seltener geblitzt, du vielleicht schon, aber...
Insofern hatte ich noch habe ich noch ein Erinnerungsfoto, was ich mir jetzt natürlich zukommen lasse und vom Paul Will noch unterschreiben lasse, was den Abend dann rund macht.
Naja, so kann man es auch halten. Und am Wochenende ist im Hause Meyer und auch im Hause Umbreit schon wieder gekocht worden. Jetzt könnt ihr überlegen, bei wem es was gab. Bei dem einen gab es Tofu, bei dem anderen Gulasch. Überlassen wir jetzt euch.
Das sage ich jetzt auch nichts dazu, genau. Das ist unsere Preisfrage für den Mittwoch.
Werbung.
Wir haben unseren Exklusivpartner Radeberger am Start und es gibt wieder das Fansofa, also exklusive VIP-Tickets mit dem besten Blick ins Stadion, dazu einen Fanschal und ein Fanfoto und das Ganze zum Heimspiel gegen 1860 München. Das wird an einem Sonntagabend sein, 15. Februar, könnt ihr einmal zwei VIP-Tickets mit Radeberger Pilsener gewinnen. Das Gewinnspiel startet am Freitag. Alle Infos gibt's auf radeberger.de. So, heute vergessen wir es nicht. Wollten sie eigentlich schon letzte Woche machen. Haben wir dann im Anschluss an unsere Runde machen. Heute gibt's den Wetteinsatz vom Kollegen Tino Meyer. Heute vergesse ich es definitiv nicht. Jetzt gehen wir erstmal rein in unsere Runde. Tino, es gibt eine ganze Menge zu diskutieren. Wir sind vollständig in der Runde und freuen uns sehr auf zwei Gäste, die wir schon häufiger bei uns zu Gast hatten im Dynamo-Podcast. Zum einen schreibt für die Kollegen der Bild, Patrick Franz. Patrick, guten Tag.
Guten Tag, Jens.
Und dann kommentiert für die Kollegen von Magenta Sport unter anderem auch die Spiele von Dynamo Dresden und dem nächsten Gegner Energie Cottbus, Andreas Mann. Andreas, guten Tag.
Jawohl, sportfrei und Gruß aus Leipzig.
Schöne Grüße in die Messestadt. Aber über die Stadt wollen wir eigentlich heute weniger reden. Ich glaube, es wird das letzte Mal sein, dass du die Stadt heute erwähnt hast, hoffentlich. Lass uns lieber über Dynamo Dresden reden. Wir haben eine Menge zu besprechen heute in der Folge und fangen mit dem an, was da am Sonntag passiert ist. Ich habe den Eindruck, Männer, Dynamo kann das erste Pflichtspiel eines Jahres einfach nicht mehr gewinnen. Wisst ihr, wann es den letzten Sieg zum Start in ein neues Jahr gegeben hat?
Letztes Jahr war es nicht.
Es muss ein paar Jahre her sein, Jens. Ich denke, mehr als 5.
Nee.
Nee, genau 5, würde ich sagen.
Richtig, sehr gut.
1-0 gegen Karlsruhe.
Hätte ich auch gesagt.
Oh, stark. Und weißt du auch noch, wer der Torschütze gewesen ist?
Marco Terrazino.
Stark. Und wo spielt Marco Terrazino jetzt?
Ich glaube, der betreibt nur noch einen Podcast. Also, der macht jetzt dasselbe wie du, Jens. Also, Kicken und Kohle heißt, glaube ich, sein Podcast. Okay. Habe ich mal am Rande mitbekommen. Dass er noch spielt, wüsste ich nicht mehr.
Mhm. Wuppertaler SV.
Echt? Okay. Mhm.
Regionalliga
das war aber
West.
Echt die Preisfrage. Also,
ja, aber du hast 2 von 3 Fragen gut beantwortet.
Ja, so. Aber er fällt zurück wieder auf 0 Euro.
Das sag mal, hätte jemanden gekommen. Anrufen können. Also, wie bist du denn drauf? Einschätzung zum Sonntag. Ihr habt alle die Partie gesehen. Die erste Heimniederlage in der Liga, in der laufenden Drittligasaison. Also, vorm Spiel habe ich nicht damit gerechnet. Dann während des Spiels hat sich's irgendwie angekündigt, Patrick.
Ja, ich muss echt sagen, man ist da manchmal perplex. Man geht ins Stadion, man ahnt nichts Böses. Man ist eigentlich optimistischer als vorher, man denkt, jetzt passiert nicht wieder das und dann dieses Spiel, diese Ereignisse innerhalb von wenigen Minuten, Verletzung Schapina, dann lässt man sich über die rechte Abwehrseite permanent überrennen und die dumme gelbe Karte, muss man wirklich nur mal sagen, von Christoph Daferner, finde ich einfach wirklich unclever, gerade wenn ich weiß, dass danach Cottbus kommt, dass dann Aue kommt. Ganz blöd auch gelaufen, dass man dort sich überhaupt in diese Situation reinbegibt und da den Ball aus dem Netz holt. Für mich auch nicht clever. Und dann kommen halt so viele Sachen auf einmal wieder hoch. Sprich, einfache Fehler hinten, Fehlpässe Anfang der zweiten Halbzeit und ein riesen Chancenwucher. Hm. Und wenn man dann die Gesamtmischung sieht, ist natürlich das Grundgefühl jetzt erstmal schlecht. Ich will aber nicht gleich das Gefühl erwecken, wie wenn ich denke, dass Dynamo wieder abstürzt. Das glaube ich nicht. Trotzdem muss man einfach nach diesen 90 Minuten sich erstmal wirklich schütteln und ganz in Ruhe das aufarbeiten. Und da ist ja gut, dass wir heute hier in der Runde sind.
Gut, dafür sind wir da, um das alles auszudiskutieren, auch nochmal ausführlich über den Sonntag zu sprechen. Andreas, wie ging es dir mit dem Sonntag?
Naja, ich war ausnahmsweise mal nicht vor Ort, habe mir aber eine ausführliche Zusammenfassung von dem Spiel angeschaut und das nebenbei schon ein bisschen auch im Ticker verfolgt. Und war schon, als ich nach einer halben Stunde das erste Mal reingeschaut habe und gedacht, oh, 0-2, da war ich erstmal so ein bisschen, ja, überrascht auf jeden Fall. Aber dann auf der anderen Seite kam mir direkt wieder in den Kopf geschossen, naja, das ist halt einfach ein Klassiker in der dritten Liga. Genau, sowas, was man nicht erwarten kann, passiert da so oft. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und als ich mir dann die Zusammenfassung angeschaut habe, da kann ich da Patrick eigentlich nur komplett zustimmen. Also wie der 18-jährige Kölner da den Marx nass gemacht hat, das war schon krass. Weiß nicht, ob man da vielleicht auch eher reagieren kann, vielleicht nicht mit einem Wechsel, wie es Stamm ja gesagt hat, hat er ja, wie ich finde, vernünftig begründet nach der Auswechslung der Notgedrungenen von Schapina, nicht noch in der ersten Halbzeit schon ein Wechselfenster quasi sich wegzunehmen, aber dann stellt ihn doch vielleicht, keine Ahnung, auf der andere Seite und lass den anderen gar gegen den El Mala spielen, wäre ein Ansatz vielleicht, aber dann ist es, glaube ich, einfach wieder so ein klassisches Dynamo-Ding gewesen. Zu Hause, vor heimischem Publikum, 0-2 hinten. Das haben sie in dieser Saison schon oft gedreht, gegen Cottbus beispielsweise, lagen sie auch 0-2 hinten und haben es 1-2 gemacht und dann lief das wieder in eine andere Richtung. Aber es klappt halt auch nicht immer. Irgendwann ist das Glück mal aufgebraucht. Gegen Essen hat es auch nochmal funktioniert und jetzt hat es halt mal nicht hingehauen. Ein schneller Dämpfer, vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt, direkt früh, dass alle Sinne relativ zeitnah wieder geschärft sind.
Ich dachte eigentlich, die wären geschärft, muss ich sagen, nach der letzten Rückserie und der ganzen Vorgeschichte. Deswegen ist es halt aus meiner Sicht ein bisschen unnötig, dass man sie jetzt trotzdem nochmal geschärft brauchte.
Vermutlich nicht, aber aber was will man jetzt nach dem Spiel dann sagen? So ist es ja gekommen. Also natürlich haben sie sich alles anders vorgestellt, aber nochmal, das ist eben in dieser Liga, kannst du nichts vorhersehen, kannst du nichts berechnen. Da wird man jede Woche aufs Neue überrascht. Guck dir die Ergebnisse von den anderen Plätzen an, was da Saarbrücken gewinnt auf einmal 4-0 zu Hause. Ja, das hätte auch keiner geglaubt. Also es ist Woche für Woche einfach eine komplette Tagesform und die hat Köln einfach besser gehabt als Dynamo auf den entscheidenden Positionen und vor allem da bei Dresden hinten rechts, ohne das jetzt alles auf Marx schieben zu wollen, aber das war schon von bei den Gegentoren, boah, das war ja nicht mal ansatzweise irgendwie verteidigt. Also kann einmal schief gehen, ja, bisschen überrumpelt von der Geschwindigkeit, aber wenn du dich dann zwei, dreimal danach wieder so typieren lässt, boah, dann ist das schon ziemlich düster und das waren, glaube ich, so die entscheidenden Dinge. Ja, Köln hat aus den Gelegenheiten alles rausgeholt und Dynamo, das ist ja nichts Neues, aus vielen Gelegenheiten nicht genug.
Das ist ein gutes Stichwort, nichts vorhersehen und die rechte Seite, weil das ist der Punkt, der mich am allermeisten dann schon während des Spiels, aber auch im Nachgang, im Nachdenken über das Spiel beschäftigt, dass dieser El Mala richtig gut ist. Das kann ja keine Überraschung gewesen sein. Mich hat's überrascht. Ich bin jetzt aber auch eine Viktoria Köln-Experte. Aber Dynamo hat eine Scouting-Abteilung und die werden sich Videos angeguckt haben. Und der El Mala ist jetzt auch kein Junge, der das Spiel seines Jahrtausends oder seines Lebens gemacht hat, sondern der steht beim ersten FC Köln unter Vertrag, wurde nochmal ausgeliehen und es ging eher darum, ob man den jetzt gleich holt oder später. Also, dass der was kann, hätte ja durchaus bekannt sein sollen. Und dass der schnell ist, kann ich mir nie vorstellen, dass das bei Dynamo niemand wusste. Insofern finde ich es krass und kann mir das überhaupt nicht erklären, wie es zu so einer Situation kommen kann, die sich da in der ersten Halbzeit, in den ersten 30 Minuten 3, 4, 5 Mal wiederholt hat. Und da ist Dynamo mit dem 0-2 streng genommen noch gut bedient gewesen. Also das ist ein Punkt, den ich mir nicht erklären kann und der, das für mich die eine große Frage ist, weil Dynamo hat sich ja bewusst für Jan-Hendrik Marx auf der Position entschieden und nicht für Claudio Kammerknecht. Also da muss ja eine Überlegung mit dabei gewesen sein, aber die Schnelligkeitskomponente ist da offenbar in Vergessenheit geraten. Zweiter Punkt ist dann nach der Pause, wo wir sicherlich alle damit gerechnet haben, dass Dynamo so eine Art Feuerwerk abbrennt oder zumindest sichtlich bemüht ist, den Ausgleich zu erzielen. Und da kam so ab der 47., 50. Minute gar nichts mehr. Und das war so ein zweiter Punkt, der mich echt überrascht hat.
Lasst uns da mal ins Detail gehen und über die Dinge sprechen, die ihr jetzt alle schon so ein bisschen angesprochen habt. Und ich will mit dem Fakt jetzt gleich mal beginnen, mit der personellen Aufstellung von Trainer Thomas Stamm. Ich fand es schon teilweise überraschend. Ich hatte mit David Kubata eher nicht gerechnet, gebe ich ehrlich zu, weil er eben im Trainingslager nicht mit dabei war. Tino sieht es, glaube ich, ähnlich, weil wir hatten ja jetzt die letzten Wochen immer diskutiert und haben gesagt, naja, Mensch, wenn man im Trainingslager nicht mit dabei ist, dann verliert man möglicherweise erstmal seinen Platz. Hat er nicht. Aber die noch viel größere Überraschung war für mich tatsächlich Jan-Hendrik Marx, dass er den Vorzug vor Claudio Kammerknecht bekommen hat und sich Thomas Stamm für ihn entschieden hat. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, Patrick, er hat eine schwarze erste Halbzeit erlebt. Also ihr habt es jetzt auch schon angedeutet, also die Schnelligkeitsnachteile waren ja nicht zu übersehen. Das war ja teilweise wirklich Schnellboot gegen Luftmatratze.
Jens, da kann man nichts anderes dazu sagen. Der Vergleich trifft es leider auch in der Deutlichkeit. Man muss es so festhalten, dass Thomas Stamm sich auf der rechten Seite einfach völlig falsch entschieden hat. Er hat Claudio Kammerknecht mehr als Innenverteidiger als Rechtsverteidiger gesehen. Und hatte diese Variante, Claudio Kammerknecht wirklich rechts hinten zu bringen, ich glaube nicht so 1000-prozentig auf dem Schirm. Also er hat wohl gesagt, sie haben es trainiert, vielleicht hat er da auch mal 10 Minuten mit auf dem Feld auf der Position gestanden. Ich glaube, er hatte einfach die Philosophie, Kammerknecht ist eher Innenverteidiger, der passt nicht richtig außen. Und gleichzeitig muss man einfach sagen, er will ja immer das ganze Team mitnehmen. Und Jan-Hendrik Marx hat gut trainiert. Das glaube ich Thomas Stamm auch komplett. Also er wollte ihm jetzt diese Chance geben. Und das ist eben der Unterschied, sage ich mal, zu Markus Anfang, der früher dann Spieler auch, ja, ich sag mal, von vornherein halt zu schwach eingeschätzt hat und dann auch von vornherein außen hat vorgelassen. Sprich, wir haben dann Spieler gehabt, die halt gar nicht mehr definitiv eingesetzt wurden. Er hat es anders gelöst und dann liegst du natürlich als Trainer immer völlig falsch. Das war jetzt dann kein Glanzstück, aber ich denke, er wird in den nächsten Wochen wieder die richtigen Entscheidungen treffen.
Hatte defensiv heute sicherlich nicht seinen besten Tag, da hätte ich mir mehr Mut gewünscht, weil ich finde, genau das kann er. Kann diese Situation auch verteidigen. Mit Ball finde ich sehr gute Momente über die rechte Seite gehabt, da waren wir vielleicht in der ersten Halbzeit sogar nochmal einen Tick gefährlicher. Ja, da geht es einfach darum, mutig zu sein, mutig zu verteidigen, auch gegen schnellen Spieler nicht zu stürzen, aber einfach einen Tick aktiver, die Tiefe zu verteidigen, dann einen Tick aktiver zum Ball zu gehen. Dann hat der Spieler von Viktoria nicht die Möglichkeit, dann die Entscheidung zu treffen, wann gehe ich ins Anseins, wann gehe ich in den Abschluss, sondern ein Stück weit dazu zu zwingen, dass er durch ein aktiveres Verteidigen vielleicht dann auch in Entscheidungen gezwungen wird.
In der Innenverteidigung, muss ich sagen, war ich natürlich genauso überrascht mit Kubata. Trotzdem fährt Stamm in der Innenverteidigung halt definitiv die Linie, dass er so wenig wie möglich verändern will. Sprich, es hätte ja auch Jonas Stenner übrigens rechts gespielt. Also er hat am Anfang der Saison dort relativ schnell viel geändert. Dann war er froh, Stabilität zu bekommen und wollte dort wenig ändern. Und erst über die Zeit dann gucken, wer wackelt wie. Also so würde ich das erklären. Und ich meine, jetzt haben alle ordentlich gewackelt, weil ich muss auch sagen, mag's hin oder her, aber Kubata wirkt da jedes Mal auch nicht wirklich 100-prozentig auf dem Dampfer. Auch wenn der Ball dort an den Pfosten geht, sieht sehr, sehr unglücklich aus. Also da müssen die Karten neu gemischt werden. Und man muss natürlich auch einfach überlegen, man hat ja mit Hotti jetzt extra den Innenverteidiger geholt, der wirklich deutlich schneller ist. Warum man den dann nicht auch aufstellt, damit einfach solche Situationen auch vom Innenverteidiger dann noch zugelaufen werden können. Auch das wird jetzt wichtig sein.
Das Marx-Thema ist natürlich eine Geschichte zur Halbzeit. Kann man ja wirklich dann sagen, hat er Marx dann quasi erlöst mit der Auswechslung.
Wobei man da fast sagen könnte, hätte Marx noch 10 Minuten geschafft, dann ist ja El Mala verletzt rausgegangen.
Ja.
Also insofern, Spaß beiseite. Ja, das ging, Patrick hat das gut erklärt. Ich glaube, diese Grundphilosophie, ich werde es mit Marx hinten rechts probieren, die hat sich dann so durchgezogen. Und wenn du dich einmal auf sowas eingeschossen hast, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass dir das dann irgendwie so nach 10, 12, 15 Minuten während des Spiels dann irgendwie dann doch in den Kopf kommt, dass es ein Fehler war. Und den dann zu korrigieren in Verbindung mit der Schapina-Verletzung, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Also losgelöst, jedes Beispiel einzeln thematisiert. Klar, da kann man schnell zu anderen Lösungen kommen, aber als komplexe Variante während der ersten Halbzeit nach 20, 25 Minuten, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Und insofern, sage ich mal so, ist Dynamo ja einigermaßen klimpflich noch davongekommen. Denn wenn wir einen Haken an die erste Halbzeit machen wollen, hätte ja, und da sind wir beim leidigen Thema Chancenwucher, Jakob Lemmer, der vorher das 2:1 erzielt hat, das 2:2 machen müssen. Und dann wäre das Spiel wieder ein anderes gewesen.
Die Schapina-Verletzung, nimmt ja der Trainer so ein bisschen das erste Gegentor dann auch mit auf seine Kappe, weil er sagt, da haben wir zu 10 gespielt und da habe ich zu lange gewartet.
Dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sofort zu wechseln und bringst einen Spieler, der vielleicht noch nicht erwärmt ist, oder du verteidigst dann 2-3 Minuten. Manchmal hast du eine rote Karte und du verteidigst 60 Minuten und du kriegst kein Gegentor. Also deshalb, ich nehme das auf mich, schneller zu wechseln. Wir haben gewartet, wollten die Jungs 2-3 Minuten hochfahren lassen. Wir haben jetzt im Nachhinein die falsche Entscheidung. Nächstes Mal werden wir sie sofort reinschmeißen. Dann müssen sie selber schauen, wie es von der Bewegung her. Und ich glaube, es gibt nur diese zwei Ansätze. Entweder einen Tick zu warten. Entsprechend geht es dann auch darum, in Unterzahl anders Fußball zu spielen aus dem 4-4-1 raus. Und das haben wir in der Situation nicht getan. Muss trotzdem, und das ist meine Aufgabe, einfach früher wechseln und dann passiert das wahrscheinlich nicht.
Ja, kann man so sehen. Sehe ich eher so, dass er der Mannschaft da einfach jetzt nicht ein Alibi geben will, aber einfach da jegliche Diskussion im Keim erstickt, indem er es auf sich nimmt, weil er ja weiß auch, wie die medialen Mechanismen funktionieren. Damit machen wir an das erste Gegentor einen Haken und sagen, okay, Trainer war schuld. Intern wird das sicherlich auch anders aufgearbeitet, weil auch mit 10 Mann musst du den Konter, den Angriff der Kölner anders verteidigen, weil er ja Schema F war und vorher schon 2-3 Mal ähnlich so ablief.
Hören wir hier mal rein, was einer aus dem Defensivverbund, einer der Innenverteidiger, gesagt hat, Lukas Böder.
Lukas, haben wir uns alles anders vorgestellt, den Auftakt ins Fußballjahr. Warum?
Ja, 3 zu viele Gegentore auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz fand ich an sich die Leistung in Ordnung. Ich glaube, wir haben trotz den Rückschlägen des Gegentors versucht, das Spiel immer wieder weiter zu drehen. Ich glaube, wir hatten auch genug Möglichkeiten, genug Tore zu machen, aber man schafft es halt nicht immer, 3 Gegentore dann quasi auszugleichen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn wir an uns wieder ganz normal arbeiten, unsere Momente besser nutzen, schießen wir früh genug Tore und kriegen weniger Gegentore und können dann auch wieder mit solcher Leistung auch ein Spiel gewinnen.
Schnelligkeitsvorteile der Kölner, gerade bei den Gegenangriffen, waren deutlich sichtbar.
Ja, macht er nicht schlecht, auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir es dann anders unterbinden, entweder früher oder letztendlich dann ja zum Schluss resoluter oder so. Aber sowas kann halt passieren, das ist halt leider auch die Wahrheit. Dann müssen wir das als Mannschaft über die 90 Minuten wieder ausgleichen. Das haben wir probiert, haben es jetzt nicht optimal hinbekommen, weil wir vielleicht halt, wie gesagt, 1-2 Torschancen liegen lassen haben. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, dass man jetzt nicht sagen kann, dass es eine bodenlose Leistung war, sondern 1-2 zu viele Gegentore und dann ein bisschen Pech gehabt, die Tore nicht zu machen. Deswegen weiter dranbleiben und die nächsten Torschancen machen.
Ja, jetzt muss man einen kühlen Kopf bewahren, gerade mit Blick auf die nächsten beiden Aufgaben, die happig werden.
Ja, definitiv, aber ich meine, wir wissen ja aus der Hinrunde, dass wir happige Duelle auch gut können. Dementsprechend, ich glaube, wir müssen uns jetzt da nicht unruhiger machen, als das wir müssen. Und dementsprechend gehen wir ganz normal in die Spiele rein. Wir wollen so oder so jedes Spiel gewinnen, eine gute Leistung auf den Platz bringen und das werden wir auch machen.
Soweit Lukas Böder. Ich will nochmal zurückkommen auf das Ende der ersten Halbzeit. Dann haben Sie doch Viktoria Köln am Haken und sagen, Mensch, jetzt haben wir hier das Anschlusstor gemacht durch Lemmer. Und dann gab es ja auch eine sehr lange Nachspielzeit, glaube 4 Minuten in der ersten Hälfte aufgrund der Verletzungsunterbrechung. Und dann hatten sie ja wirklich Chancen. Ich finde, die Schlussphase erste und zweite Halbzeit waren die besten Phasen von Dynamo in Sachen Offensive.
Ja, dann letzten Endes zweimal zu spät aufgewacht. Aber ja, klar, man muss natürlich dann auch sagen, viel mehr anders kann der Lämmer ja da bei dem Ding in der Nachspielzeit nicht machen. Das war einfach auch ein sensationeller Reflex, wie schnell der da abtaucht und den Ball dann auch wegfischt. Und der Lämmer stand ja schon 2,5 Meter vor ihm. Also der hatte eine Reaktionszeit von 1/2 Sekunde, um da runterzugehen und den Ball zu parieren. Das gehört halt irgendwie auch dazu, dass dann einfach auch eine sensationelle Parade dann mit dabei war. Aber das sind natürlich solche Dinger zu Hause, die wurmen einen, die bleiben dann hängen, und wenn es nicht nur eine Szene ist, sondern wenn dann noch 2, 3 andere große Torchancen nicht genutzt werden, dann ist die Zündschnur natürlich relativ schnell in Dresden wieder abgebrannt, weil man es eben alles schon mal gesehen hat und alles schon mal erlebt hat und da vor allem, glaube ich, mehr im Umfeld als in der Mannschaft selbst früh schon wieder so eine Panik entsteht. Ach, jetzt vergeigen die das schon wieder. Also ich persönlich bin eigentlich auch der Meinung, die sollten ihre kompletten Social-Media-Accounts erstmal deutlich zurückfahren, weil wenn man sich das dann durchliest nach dem ersten Spiel oder schon nach dieser ersten Halbzeit, wie viele Leute da schon wieder texten, gut, das war's, jetzt vergeigen wir die Saison wieder, noch ein Jahr dritte Liga, die Mannschaft, die versaut sich's wieder selbst. Also so viel negativ Behaftetes, was sich die Jungs da natürlich auch, klar, sagen sie alle, interessiert uns nicht, aber das lesen die sich privat, klar, liegen die ganzen jüngeren Kutschke vielleicht nicht, aber irgendwelche jungen Spieler sitzen dann abends, wenn sie im Bett liegen, klotzen auch nochmal in Facebook und Instagram rein und lesen da, wie sie so angekommen sind, was die Leute so schreiben. Und das ist schon nach dieser ersten Halbzeit war das schon echt wieder krass, wie da wieder draufgehauen wird. So, vielleicht sollte man das auch in die Richtung beim Verein mal überdenken. Jetzt nicht irgendwie jeden Pups irgendwie per Social Media rauszuhauen, sondern da einfach ein bisschen die Füße stillzuhalten. Wird natürlich nicht passieren in der heutigen Zeit, aber wäre mein Einsatz.
Also Dynamo sollte keine Halbzeitrückstände mehr über Social Media kommunizieren. Nehmen wir damit.
Nee, einfach, ja, also es gibt auch andere Vereine, die so bewachen, Anstoß und Abpfiff. Und das reicht auch. Also bei dem Rest, das dient doch nur dazu, das dient doch zu keiner sachlichen Kommunikation irgendwie. Da wird doch nur gebasht.
Also negative Meldungen ausblenden. Sagen, okay, nur noch Positives.
Ich würde es komplett zurückfahren.
Okay.
Wir haben das erste Heimspiel verloren, seit ich hier Trainer bin. Also ich denke nicht an den Negativlauf. Wenn das andere tun, dann sehr gerne. Ich tue es nicht, ich glaube auch die Mannschaft nicht. Und ja, wir schauen Spiel zu Spiel.
Ich muss auch sagen, für mich ist jetzt schon eine Woche, wo ich sage, da sollte Thomas Stamm vielleicht wirklich der Mannschaft sagen, lest mal nichts. Also da meine ich aber Social Media, auch herkömmliche Medien, die Spieler müssen ja nicht lesen. Also darum geht's ja nicht. Es geht darum, für uns die Wahrheit abzubilden, und die Leute diskutieren darüber. Bei uns gab es auch Diskussionen darum, dass wir ja die Angstzeile auch gleich hatten nach dem Spielbericht, dass die Angst eben wieder da ist im Umfeld. Und die ist da, die kriegst du auch nicht weg. Im Umfeld kriegst du sie nicht weg. Aber du kannst sie aus der Mannschaft entweder versuchen fernzuhalten, oder du musst dann als Trainer irgendwann sagen, ich bearbeite es aktiv. Da gibt es natürlich eine Möglichkeit, die Spieler, die neu sind und letztes Jahr nicht dabei waren, die musst du damit nicht belasten. Die nimmst du also raus und nimmst dir nur die Spieler, die das letztes Jahr miterlebt haben, und arbeitest mal eine halbe Stunde mit denen auf, was ist alles anders als letztes Jahr. Und dann kommst du eigentlich, bin ich sicher, zu dem Schluss, es ist fast alles anders. Also kann es nicht wieder passieren. Und mit der Entschlossenheit musst du dann aber trotzdem auch natürlich auch zu Werke gehen, damit du nicht wieder in diese Trance dieser letzten Rückrunde rein verfällst. Das Umfeld wiederum kann diese Sache nicht machen. Das Umfeld wird immer wieder, wenn diese Situationen ähnlich sind, sich in derselben Phase wie letztes Jahr fühlen.
Patrick, dann bin ich aber jetzt mal ganz böse, und das meine ich jetzt wirklich nicht ernst, dann darfst du aber in Cottbus definitiv nicht gewinnen. Weil in der letzten Rückrunde, ich wollte eigentlich nicht nochmal anfangen, hast du das zweite Spiel dann gewonnen in Mannheim.
Ich glaube, da sind wir schon dabei, dass es eben nicht vergleichbar ist.
Genau, also, und da kommen wir dann später, glaube ich, drauf zu sprechen. Auch nochmal auf die Rechnung, die du mit den ersten 5 Spielen aufgemacht hast. Aber dazu später mehr.
Um Gottes Willen.
Lass uns mal den Köln-Komplex abschließen. Wir haben mit Niklas Hauptmann nach dem Spiel gesprochen. Und da war auch eine Frage, du hast ja dann zum Ende der ersten Halbzeit wirklich gut gespielt, hast auch wieder die Hoffnung so ein bisschen entfacht mit dem Anschlusstreffer, mit den Chancen dann sogar auf ein 2-2, hattest gute 5 Minuten, fand ich, zu Beginn der zweiten Halbzeit, und dann flaute es tatsächlich ab, dann ging eine lange Zeit gar nicht und du hattest nicht das Gefühl, die drängen jetzt, da ist jetzt hier Wucht dahinter, unbedingt den Ausgleich erzwingen zu wollen.
Das ist genau der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Und das ist echt die Frage, warum ist das so? Warum war das so? Ich habe keine Antwort drauf.
Naja, also es ist Folgendes passiert. Köln hat sich natürlich tiefer gestellt, hat dann Dynamo eher machen lassen und sie hatten dann damit mit dieser Umstellung große Schwierigkeiten. Und das ist vielleicht genau so dieses Ding, hätte man in der Phase vielleicht schon anders wechseln können, kann man dann zumindest diskutieren. Sprich, in Philipp Heise vielleicht sogar bringen links. Sascha Risch war diesmal nicht ganz so stark wie sonst. Dann hättest du mit Heise einen gehabt, der vielleicht auch ein paar Flanken noch bringen kann. Konter anfällig wärst du aber mit Heise gewesen, das muss man auch ganz klar betonen. Nichtsdestotrotz hättest du dann einen gehabt, der eher auf lange Bälle und Flanken aus dem Halbfeld bringen kann. Gegen eine tiefstehende Defensive nicht das schlechteste Mittel. Das sind Optionen. Also sie hatten einfach Probleme damit, dass Köln sein Spiel auch umgestellt hat in der Pause. Kann passieren. Es waren ein bisschen viele Fehlpässe. Und ich glaube, so dieser Punkt, sie hatten dann doch wieder auch ein Stück weit daran zu knabbern, dass es hier dann richtig schwer wird. Aber ich glaube, solche Phasen kann es geben. Wichtig war, dass du am Ende des Spiels selbst trotz zwei Toren Rückstand wieder zurückkommen kannst. Das ist ja wieder ein ganz, ganz wichtiges Signal. Das muss man ihnen lassen. Man kann jetzt nicht sagen, in 90 Minuten hat man keine Schwächephase mehr. Das ist unwahrscheinlich.
Niklas, am Ende eine 2-3 Niederlage. Den Auftakt ins Jahr habt ihr euch natürlich anders vorgestellt. Warum kommt es zu dieser Niederlage?
Ja, ich versuche es jetzt mal kurz Revue passieren zu lassen. Ich finde, wir kommen ordentlich ins Spiel. Die erste Chance durch Ali Zazar, dann verletzt sich Winko. Wir sind ein Mann weniger. Das ist unsere Verantwortung auf dem Platz, dass wir dann trotzdem eine gewisse Ordnung halten, auch mit einem Mann weniger. Das haben wir nicht hingekriegt, laufen dann in Konter. In Unterzahl kriegen das 1-0, kriegen das 2-0. Da mussten wir erstmal kurz schlucken. Machen das 1-2 in der Halbzeit, dann sagen wir uns, es ist okay, wir sind noch drin im Spiel. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir irgendwie keine Chancen hatten oder ähnliches. Und dann das 3-1 legen wir hin, müssen wir sagen. Das ist das, was nicht passieren darf. Ich muss sagen, Köln nutzt es eiskalt aus. Das war das, was wir heute nicht gemacht haben. Dann hatten wir mehrere Chancen, Halbchancen noch. Und heute muss man sagen, ja, bisschen das Quäntchen gefehlt vorm Tor. Ich fand, wir hatten trotzdem Möglichkeiten, aber hat heute einfach nicht gereicht.
Die Chancen kamen dann aber erst wieder, als Köln das 3-1 gemacht hatte. Es war eine lange Phase der zweiten Halbzeit, wo ihr wenig Möglichkeiten hattet.
Ja, absolut. Ich meine, klar, Köln, dass die sich dann ein bisschen aufs Verteidigen konzentrieren und auf Konter gehen, ist klar, das hat sich auch deren Sicht total ausgezahlt, weil wir genau in diesen einen Konter dann gelaufen sind. Und da hatten wir Probleme, uns Chancen rauszuspielen. Das ist definitiv ein Thema, wenn der Gegner tiefer steht. Dann trotzdem Tempo ins Spiel zu bringen, ist nicht immer einfach, aber da haben wir uns schon nicht besonders viele Chancen rausgespielt. Dann muss man sagen, mit den Wechseln kam nochmal ein Schwung rein, hat man nochmal eine andere Waffe mit Bällen auf Kutsche. Und dann ja, haben wir alles versucht hinten raus.
Was macht das jetzt, diese Niederlage? Dass es vielleicht mal eine Heimniederlage geben wird, war klar. Aber es ist natürlich bitter, so ins Jahr zu starten.
Definitiv. Wir hatten das Thema auch, wir wollten unbedingt ungeschlagen bleiben zu Hause. Haben wir nicht geschafft. Werden das jetzt sicher gründlich aufarbeiten. Und dann, ja, 6 Tagen ist schon wieder ein ganz wichtiges Spiel in Cottbus. Und dann geht es darum, dann die Köpfe wieder aufzurichten und dann dort 3 Punkte zu holen.
Wird jetzt noch Viktoria Köln zum Aufstiegskandidaten, so wie die momentan performen, und das fand ich wirklich, war eine überzeugende Leistung da am Sonntag. Olaf Janssen macht sein letztes halbes Jahr als Cheftrainer bei der Viktoria. Krönt er sich da jetzt noch, Andreas?
Naja, du hast ja, auch wenn es erst ein Spieltag ist, können da durchaus Parallelen zur letzten Saison entstehen, ne? Als Dynamo und Regensburg da meilenweit voraus waren und im Grunde genommen es ja nur noch um Platz 3 ging. Ja, und wer ist am Ende aufgestiegen? Ulm direkt hoch, Münster direkt hoch marschiert. Also das sind Truppen, die ja zur Winterpause gar keiner auf dem Schirm hatte. Und Köln, warum nicht? Köln hat halt dann auch wieder so eine Mannschaft, die den Vorteil hat, dass die in aller Ruhe ihr Ding machen können. Dass, wenn die mal 3 Spiele verlieren, da haut denen keiner einen Kopf ab. Oder wird es nicht super unruhig im Umfeld. Da hauen auch die Medien sicherlich nicht so drauf, weil sie ja nicht der größte Verein in Köln sind. Und da in der Gegend noch ganz andere Truppen sich tummeln. Also die haben natürlich schon einen Vorteil, dass die das in einer ganz anderen Ruhelage gestalten können. Und so spielt sich dann auch ganz locker in Dresden. Das wird der Janssen denen auch gesagt haben. Du genießt das hier, ja. Wenn du einen Gästeblock schaut, wird es wahrscheinlich überschaubar sein. Aber ansonsten habt ihr hier eine volle Hütte. Zockt einfach locker drauf los. Und so hat es ja dann funktioniert. Und so können die komplett frei losmarschieren. Also durchaus denkbar, dass die perspektivisch da oben mitmischen können. Nach unten haben sie nichts zu verlieren und so ist doch hübsch, wenn du da oben so ein bisschen mit stänkern kannst. Ich glaube schon, dass das eine Mannschaft sein kann, die da perspektivisch länger oben mitmacht.
Ein Wort vielleicht zum Schiedsrichter. Asad Nohum fand
der hatte jetzt auch nicht seinen besten Tag. Wie seht ihr die Elfmetersituation? Ich finde, da sind auch schon Elfmeter gepfiffen worden bei dem Ziehen und Halten an Mika Bauer. Oder sehe ich das zu sehr durch die schwarz-gelbe Brille?
Nee, Jens, nö, das sehe ich schon auch so wie du. Also das sind schon für weniger Sachen Elfmeter gepfiffen worden. Und das ist einer, ich würde jetzt nicht sagen glasklar, aber deutlich mehr, dass du ihn geben musst, als dass du ihn nicht geben wirst. Von daher, was Patrick am Anfang gesagt hat, ist, er hat sich dann eben in der zweiten Halbzeit auch fortgesetzt. Es lief ein bisschen, also man könnte es unter dumm gelaufen verkaufen. Es sind halt viele, viele Kleinigkeiten, die am Ende am Sonntag gegen Dynamo liefen. Da gehört die Elfmeterszene dazu, gehört dann auch der Kopfball von Winterneuzugang Mika Bauer dazu, wo Thomas Stamm danach sagt, in 90% der Fälle macht er den rein. Sonntag hat man dann also die anderen 10%. Und insofern, da bin ich bei Niklas Hauptmann, der hat vor dem Spiel gesagt, am Ende entscheiden ja immer wieder Kleinigkeiten in dieser dritten Liga. Und da waren am Sonntag eben zu viele Kleinigkeiten, die nicht auf Seiten von Dynamo waren. Teils selbstverschuldet, aber teils eben doch unverschuldet.
Ich hatte eh auch den Eindruck, im Zweifel wollte er kein Heimschiedsrichter sein. Also Patrick, du sprichst von einer dummen gelben Karte gegen Daferner, aber muss man die geben dort bei diesem Gerangel? Daferner wollte den Ball aus dem Netz holen und der wollte das Spiel nochmal schnell machen.
Ja, also muss man auseinandernehmen. Ich finde insgesamt, die Spielleitung war wild, also keine klare Linie drin zwischen was lasse ich laufen, wo bin ich streng. Also irgendwie total für die Spieler auch schwierig zu greifen, was er wollte. Dann kommen die Abseitssituationen hinzu. Ja. Man muss dazu fügen, Dynamo hätte eigentlich schon nach 8-9 Minuten 1-0 hinten gelegen, weil da El Mala schon einmal durch war und eigentlich das 1-0 macht. Das Tor hätte zählen müssen, dann hätte Kammerknecht 2-2 zählen müssen. Also zwei Abseitstore, jeweils eins auf jeder Seite, hätten zählen müssen. Dann die Elfmetersituation, für mich ist es ein klarer Elfmeter. Ich habe auch geguckt, wo Nuhum stand und von der Sichtweise auf die Szene bin ich sicher, dass er es gesehen hat und hätte entsprechend auch reagieren müssen. Und da ferner sage ich halt, muss schauen, es ist die 40. Minute gewesen, ob du da dann wirklich mit dem Wissen, ich habe 4 gelbe Karten, wir spielen nächste Woche gegen Cottbus, ob du da dann hingehst und den Ball aus dem Netz holst, ich glaube, die Sekunden retten dir am Ende nicht das Spiel. Hm. Das kannst du machen, wenn du in der 85. Minute ein Tor schießt und brauchst wirklich jede Sekunde. Also das meine ich so von der Gewichtung her. Deswegen halte ich es halt nicht für schlau, von da ferner dorthin zu gehen. Natürlich passiert alles aus den Emotionen heraus, aber wir sitzen jetzt in Ruhe da und nehmen das dann auseinander. Also sitzen wir ein bisschen unfair gegenüber den Spielern. Nichtsdestotrotz müssen wir es ja irgendwie einordnen und bewerten und dann komme ich halt eher zu dem Ergebnis.
Wie habt ihr die beiden Neuen gesehen, die jetzt am Sonntag gespielt haben, eingewechselt wurden, also Dominik Kota und Mika Bauer?
Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass Mika sich in der Situation belohnt, weil der Junge ist nicht groß, aber der hat eine unfassbar gute Kopfballtechnik, also von 100 sind normalerweise 99 drin, also sehr ungewohnt. Ja, habe jetzt das Spiel nicht nochmal gesehen, aber die Art und Weise, wie sie heute reingekommen sind, glaube ich, hat das Spiel nochmal belebt. Mika in der Phase vielleicht, wo wir wenig Ballbesitz hatten, wo es viel um zweite Bälle ging, jetzt nicht zwingend sein Spiel, aber konnte trotzdem nochmal mit guten Situationen auch beim 1-gegen-1, wo er nochmal mutig in die Box geht, wo er Elfmeter pfeifen muss, also hat schon nochmal das Spiel belebt. Bei Domme genau das Gleiche mit dem Wissen, er war diese Woche auch 3 Tage raus, war krank, nicht so intensiv. Glaube ich, jetzt kurz nach dem Spiel, wenn ich beurteilen muss, ordentlich reingekommen und die Mannschaft oder der Mannschaft nochmal helfen können.
Gerade Mika Bauer war dann schon nochmal verhaltensauffällig mit seinen Szenen. Wir haben über die Elfmetersituation gesprochen, wir haben über den Kopfball gesprochen, der knapp über das Tor ging, aber der hat für Belebung gesorgt und auch Kota hat das nicht schlecht gemacht.
Er hat ja auch das 1-2 mit sehr viel Übersicht richtig gut vorbereitet und hat ja auch in Regensburg schon unter Beweis gestellt, dass er einfach ein guter Kicker ist, nicht da umsonst, der beste Vorlagengeber auch war. Und der Bauer, der den Elfmeter, den theoretischen, ja auch sich rausgearbeitet hat. Ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Da kann man sicherlich auf den Punkt zeigen. Also wenn Frenetzi sich da so den rechten Arm von Bauer krallt, nutzt er das natürlich aus. Also da hätte es durchaus einen Pfiff geben können, den gab es aber nicht, kommt dann an so einem Tag auch noch mit dazu, passiert, aber das sind sicherlich zwei belebende Elemente. Ich meine, man hat jetzt dreimal in der zweiten Liga zugeschlagen, ne? Mit Hodi aus Magdeburg, mit Bauer aus Paderborn und mit Kota aus aus Regensburg, also sich von Truppen einer Liga höher bedient. Dementsprechend haben die natürlich auch schon eine Erwartungshaltung, mit der die nach Dresden kommen. Und die können sie sicherlich erfüllen, kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, du bist Herbstmeister. Die Truppe funktioniert also und ist qualitativ breit und gut aufgestellt. Musst du da 3 Winterneuzugänge holen? Nimmst du da nicht automatisch in Kauf, dass so ein kleines bisschen mehr Reibung in der Mannschaft entsteht? Jetzt hat es zum Beispiel so ein, wenn es da irgendwelche anderen Gründe gab, weiß ich nicht, dann korrigiert mich bitte, aber so ein Meißner zum Beispiel war ja gar nicht im Kader. Ja, dann fällt auch so ein Bogdanov raus, da fällt auch so ein Zickler dann raus aus dem Kader. So junge Leute, so ein bisschen Identifikation. Klar ist den einen oder anderen Verletzten, aber muss man 3 neue Leute in der Winterpause holen, obwohl man Herbstmeister ist? Bringt man da nicht ein bisschen Unruhe automatisch auch irgendwie in die Truppe rein?
Andreas, ich habe mich das nämlich auch gefragt, nachdem ich mir Sonntag die Startelf angeguckt habe. Zweiter Blick dann, wer sitzt auf der Bank? Und dann habe ich mir einen Zettel nehmen müssen und bin den Kader durchgegangen, weil mir aufs Erste gar nicht so direkt eingefallen ist, welche Luxusprobleme beziehungsweise Luxuspersonalien jetzt es nicht in den Kader geschafft haben. Dann habe ich also den Kader durchforstet und habe mir einen Zettel genommen. Und habe festgestellt, Ömichen verletzt, Sterner verletzt. Da fielen ja schon erstmal 2 Stammspieler der Hinrunde raus. Und dann waren nicht im Kader Bogdanov, Meißner, Lehmann und Duha. Und das fand ich jetzt aber alles vertretbar. Du hast gesagt, vielleicht bei Meißner gibt es womöglich andere Gründe. Ja, ich habe gehört, der war unter der Woche nicht ganz fit. Von daher konnte man es dann auch leicht als Vorsichtsmaßnahme verkaufen. Ich fand das jetzt so prall nicht, was da es nicht in den Kader geschafft hat. Also gerade die jungen Leute, klar, du hast, die müssen auch dazukommen und die müssen auch ihre Spielpraxis kriegen. Und das passiert ja punktuell auch. Aber für das eine Spiel jetzt dachte ich, Mann, oh Mann, das ist jetzt gar nicht so prall, hätte ich mir krasser vorgestellt. Dann fiel mir ein, na klar, Batista Meier ist ja weg. Und jetzt haben wir den Schabina noch dazu. Und jetzt fehlt da Ferner. Und da gucken wir uns mal den Kader für den Samstag in Cottbus an. Und da sieht das schon alles nicht mehr so exzellent aus. Da ist nämlich der Meißner automatisch im Kader und wird dann hinter Kutschke die Nummer 2, also der Einwechselstürmer sein. Und plötzlich sind alle auch wieder da und von daher sage ich, doch, doch, die 3 Leute, die kann man schon machen. Und ich finde, das hast du ja auch gesagt, die kommen aus der 2. Liga, finde ich jetzt, Jens, ne, das haben wir die letzten Wochen schon thematisiert, das hatten wir in Dresden auch schon deutlich schlechter erlebt, was so das Thema Winterneuzugänge.
Also ich muss auch nochmal sagen, die Neuzugänge brauchst du, weil du hattest vorher einfach Baustellen in der Mannschaft, die du mit einem gewissen Glück und Geschick vom Trainer einfach Ende der Hinrunde wegmachen konntest. Aber die über eine gesamte Saison, das habe ich auch, glaube ich, das letzte Mal im Podcast gesagt, da hättest du viel beten müssen, dass es nochmal so durchgeht. Du hast einfach ein Geschwindigkeitsdefizit auf manchen Positionen gehabt und speziell in der Innenverteidigung. Deswegen war Hoti notwendig. Und das haben wir jetzt auch wieder bei Marx gesehen. Wenn Jonas Sterner praktisch mit seiner Geschwindigkeit dort rechts hinten fehlt, dann ist auch da Geschwindigkeitsdefizit da. Und vorne links war es ja ähnlich. Auch da waren keine Spieler da, die wirklich über die Geschwindigkeit kamen. Und deswegen hat man sich mit Mika Bauer und mit Dominik Kota dort speziell Leute geholt, die das mitbringen. Also es wurde ganz punktuell verstärkt. Und dann muss man ja noch einwerfen, Batista Meier wäre nicht gegangen, wenn er nicht von sich aus so dieses Signal gesetzt hätte, sondern ich denke, dann hätte man ihn ein halbes Jahr noch behalten und dann wäre es vielleicht im Sommer ausgelaufen bei Dynamo. Deswegen muss man diesen letzten Wechsel Batista Meier gegen Bauer eh rausnehmen, dann wären es 2 punktuelle Verstärkungen gewesen. Ich finde, Dynamo hat es genau richtig gemacht und genau der Fehler vom Vorjahr war ja, dass man die Mannschaft gar nicht verstärkt hat und sich zu sicher war. Jetzt hat man es getan und für mich macht es genau das positiv, dass eben der Konkurrenzkampf, obwohl er da war, jetzt noch besser wird und wir wissen nicht, was ist im Mai, muss man Relegation spielen, dann wird es sehr, sehr wichtig sein, dass man einen breiten Kader hat und dann auch einer mit einer 10. gelben Kader ausfallen kann und trotzdem ist noch ein guter da.
Ja, Amo Aslan ist dann im Nachgang noch gekommen im letzten Jahr. Da dachten wir, alles, das ist der Top-Transfer und das hat dann im zweiten Anlauf leider nicht so funktioniert, wie sich das alle gewünscht haben.
Aber der einzige und zu spät, Amo Aslan, aus meiner Sicht, letzten Winter. Weil der hat ja dann noch lange gebraucht, bis er überhaupt von Beginn an spielte. Und dann, wissen wir, kam er irgendwann gar nicht mehr richtig rein ins Laufen. Aber das waren andere Vorzeichen. Dieses Jahr früh geholt, entschieden geholt, das fand ich eine sehr gute Transferperiode von Dynamo.
Und was man dazu fügen muss, Ahmed Aslan ja auch gänzlich ohne Spielpraxis aus Magdeburg gekommen. Das unterscheidet ihn jetzt beispielsweise von Dominik Kotter, der ja in der Hinrunde schon sehr, sehr regelmäßig in Regensburg gespielt hat. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Und die Erwartungshaltung an die Neuzugänge ist natürlich jetzt auch eine andere, als es damals aus emotionalen Gründen bei Ahmed Aslan war, wo er, denke ich, sowohl bei ihm selbst, wie er jetzt ein Stück weit ja auch eingeräumt hat, als auch im Umfeld und irgendwann dann sicherlich auch in der Mannschaft, ja, die Erwartungshaltung da war, du machst das schon.
Also ich kann die Neuverpflichtung auch nachvollziehen, also bin auch der Meinung, dass man was machen sollte, musste. Ich finde ja zum Beispiel die Verpflichtung dort auf der linken Außenbahn, man hat ja auf Zimmerschied im Sommer nicht reagiert. Und deshalb war das vielleicht nur ein zeitlich verlagerter Transfer, den man da getätigt hat oder eine zeitlich verlagerte Ausleihe.
Ich habe mich argumentativ von euch jetzt überzeugen lassen.
Ja, und du darfst eben auch nicht vergessen, Ömichen fällt eine Weile aus. Also der steht jetzt nicht zur Verfügung und der hat gerade Ende der Hinrunde ordentlich performt. Und da finde ich, ist das okay, dass du da was hast machen müssen sogar. Und da bleibe ich auch dabei, da hat Brendel einen guten Job gemacht, dass er die so relativ frühzeitig unter Vertrag hatte und auch mit Mika Bauer sofort reagiert hatte, nachdem Batista Meier weg war. Was sagt er zu Mika Bauer? Prominenter Sohn des Handball-Weltmeisters, das haben wir schon gelernt. Und ein bisschen was von seinen Stärken haben wir auch schon gesehen am Sonntag.
Also mich hat er richtig begeistert, weil er wirklich auch in der Form reingekommen ist, wo ich überrascht war. Er hat ja wirklich in Paderborn sehr, sehr wenig gespielt und sofort Triplings und Aktionen gehabt. Die Elfmeterszene, die Flanke beim Kopfball im richtigen Raum eingelaufen, das war für ein erstes Spiel. Und gerade in der Situation, wo er auch reingekommen ist, wo eben Druck drauf war, wirklich sehr, sehr stark. Also von dem kann man eine Menge erwarten. Ich fand es richtig gut, dass Thomas Stamm sich in die Transferpolitik auch aktiv eingeschaltet hat, indem dass er die Spieler kennt. Gerade wenn du Spieler leihst für ein halbes Jahr, wenn es dann um den großen Erfolg geht, musst du wissen, wie ticken die? Lassen die mich dann im Notfall im Stich als Trainer oder geben die bis zum letzten Tag alles? Gerade wenn es geliehene Spieler sind. Das heißt, es ist ein Riesenvorteil, dass er Mika Bauer und Andy Hotti kennt. Und bei Dominik Kota weiß man, das ist ein hervorragender Spieler gewesen in der dritten Liga und der hat ja auch übrigens mit der Vorlage für Jakob Lemmer schon gezeigt, dass er eine Bereicherung für diese Mannschaft ist.
Denn das ist ein Muster aktuell, dass man Spieler holt, die Stamm schon kennt und du hast die Gründe auf den Tisch gerade gelegt. Es macht gerade bei diesen kurzen Ausleihen irgendwie auch Sinn, dass man sagt, okay, der Trainer weiß, was er an diesem Spieler hat.
Genau, also wenn ein Trainer Kontakte hat, gerade in der dritten Liga und gute Talente kennt, gut ausgebildete Talente, warum soll man nicht darauf zurückgreifen? Das ist für mich gerade in der dritten Liga definitiv ein bewährtes Mittel, weil es eben schwieriger ist, Top-Spieler in die dritte Liga zu bekommen. In der zweiten Liga wird es vielleicht irgendwann so sein, dass so Kontakte von Stamm nicht nur das Einzige sind, da musst du auch in höhere Regale greifen, wo Stamm dann vielleicht auch nicht mehr, sage ich jetzt mal, den direkten Draht überall hin hat. Aber Stand jetzt die absolut richtige Sache und ich bin überzeugt, dass das helfen kann. Und gerade Mika Bauer ist ja jetzt auch motiviert, der will drinbleiben. Laut unseren Informationen hat er übrigens eine Kaufoption und auch da besteht ja die Idee dann, dass er sich für die zweite Liga empfehlen kann. Also hast du dort auch eine Motivation drin und ich denke auch an Andy Hotti, der will eigentlich zweite Liga schaffen, der hat auch ein gutes Alter. Und Dominik Kota ist jetzt, sag ich mal, zweimal schon in der zweiten Liga gescheitert. Auch er hat den Anspruch, dorthin zu kommen. Das muss immer matchen. Das ist das Entscheidende. Und die Mannschaft ist erfahren. Sie hat jetzt junge, hungrige, ambitionierte Spieler. Da passt alles. Jetzt muss man das gemeinsam durch. Jetzt muss man nochmal wichtig die Ruhe bewahren, was immer das Schwerste in diesem Umfeld ist. Und dann kann man sagen, über 19 Spiele der gesamten Rückrunde ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du es schaffst.
Der Abgang von Oliver Batista Meier. Was kann man nach 3 Jahren über ihn sagen? Also ich finde, die beste Aktion und die wichtigste war in der Hinrunde das Tor gegen Hannover 2. Damit hat man ja gerade in der Hinrunde dann so eine kleine Wende auch eingeleitet. Aber ansonsten, nach diesen 3 Jahren muss man sagen, weil du gerade von Matchen gesagt hast, Dynamo und Oliver Batista Meier hat einfach nicht gematcht. Und da kann man nicht sagen, das hat nur unter Markus Anfang nicht geklappt. Auch unter den anderen Trainern war das irgendwie schwierig. War das jetzt ein Missverständnis? Keine Ahnung. Ich gibt ja viele, die Oliver Batista-Meyer wirklich für einen tollen Spieler hier auch gehalten haben und die auch unglücklich darüber sind, dass er jetzt nach Ulm gewechselt ist. Ich sag ganz ehrlich, dass er mal so 5-6 Spiele am Stück so richtig performt hat, so performt hat, wie er zum Beispiel das in Ferl gezeigt hat. In Ferl, das war seine beste Zeit in den letzten Jahren. Auch in Zürich hat es ja nicht geklappt.
Ich glaube, bei ihm ist das einfach so ein mentales, so ein Kopfding, ne, der sich selbst den größten Druck macht, jetzt abliefern zu müssen. Und gerade bei großen Vereinen wie Dresden oder ja auch in Zürich ist ja auch einer der größten Clubs in der Schweiz, die Grasshopper. Und beim FC Bayern groß geworden, dann hast du natürlich eine eigene persönliche Erwartungshaltung und dann beschäftigt dich das, wenn du das nicht umsetzen kannst. Woran liegt's denn? Mensch, im Training, da hau ich die Dinger rein, da schnippt sich und dann, wenn ich auf den Platz gehe, funktioniert's nicht. Warum hat's denn in Ferl funktioniert? Ja, weil er da kompletter Freigeist war und auch in Ruhe gelassen wurde, einfach entspannt sein Ding durchziehen konnte. Und das ist, glaube ich, für ihn, glaube ich, das Entscheidende, dass der einfach im Kopf diese komplette Freiheit hat. Und in Dresden ist der automatisch, glaube ich, immer mit so persönlichen, privaten Blockaden rumgelaufen. Hier jetzt, ich muss es jetzt allen beweisen, auf Teufel komm raus. Und deshalb hat es vermutlich, zumindest könnte ich mir das als Ansatz vorstellen, irgendwie nie so richtig funktioniert, dass der immer so ein bisschen an sich selbst, glaube ich, gezweifelt hat und dann an sich selbst verzweifelt ist auf dem Platz.
Ich würde mal die Sache noch ein bisschen versuchen, größer aufzuziehen. Was ich mich frage, Jens, du hast es beschrieben oder Andreas, du hast es auch gerade nochmal thematisiert, richtig gut abgeliefert, hat ein halbes Jahr lang in Ferl. Das ist jetzt aber die einzige Männerstation. Jetzt könnte ich ja die Frage auch aufwerfen, war das vielleicht die Ausnahme? Und alles andere die Regel, weil, ich meine, er kommt vom FC Bayern, ist dort ausgebildet worden. Beim FC Bayern sind viele Spieler ausgebildet worden. Den einen oder anderen finden wir jetzt in der Bundesliga wieder. Ausgebildete Talente bei Hertha FC Bayern auch gerne selbst. Oliver Batista-Meyer wurde jetzt von Ulm verpflichtet, nach 3 dürren Jahren in der 3. Liga. Konnte sich in Dresden nicht richtig behaupten, in Zürich nicht und so weiter. Wir haben es angesprochen. Und da stelle ich mir also die Frage, ist das da vielleicht nicht ein prinzipielles Problem? Dass er ein genialer Fußballer ist, das steht total außer Frage. Aber alleine mit dem Ball, das reicht eben noch nie für das Profi-Dasein und das Fußballspiel im Jahr 2025. Und die letzten paar Jahre hat es eben auch nicht gereicht. Also da gehört offensichtlich mehr dazu und dieses Mehr kann er offenbar nicht leisten. Also zumindest sieht es von außen so aus.
Also ich glaube, er kann vor allem nicht sich in einem Verein durchbeißen, wo er wirklich entsprechende Konkurrenz auf seinen Positionen hat. Ihm fällt es einfach schwer, dann wirklich zu sagen, jedes Training muss ich hier um meinen Platz kämpfen. Und dann ist er jemand, der lieber vielleicht auch mal im Training einen Gang zurückschaltet und halt im Spiel brillieren würde. So würde ich das eher einschätzen. Also er ist jetzt für mich jetzt nicht der Trainingsweltmeister und der dort den Trainer so hinter sich bringt, dass er sagt, an dem komme ich nicht vorbei und der ist so gut und der muss unbedingt wieder. Und das ist so aus meiner Sicht sein Problem auch. Und wenn man dann nochmal schaut, es kommen mir so viele Situationen bei Batista-Meyer in den Kopf. Wichtige Szenen, wenn ich ans Relegationsrückspiel gegen Kaiserslautern denke, eine Freistoßsituation, da hätte sich alles für ihn drehen können, wenn er den einen Freistoß reinzickelt, ne? Dann gewinnst du vielleicht diese Relegation Einzel gegen Kaiserslautern, da wäre der Held gewesen. Heute wird man vielleicht drüber lachen, aber war wirklich so. Und dann diese Saison in Dortmund, steht er 10 Meter vorm Tor, zentrale Position und kriegt den auch nicht im Tor unter. Dann macht er dieses total wichtige Tor gegen Hannover und die nächsten Spiele kommt wieder nichts. Also das ist so unfassbar eigentlich, wenn du weißt, was der Junge drauf hat, weil das hat der absolut. Der hat eigentlich eine Gabe, da sage ich nach wie vor, da gibt es in der 3. Liga vielleicht nur 5 Spieler, die da ansatzweise mithalten können, wenn überhaupt. Und trotzdem kriegt er es einfach nicht in die Zahlen, in die Statistik reingetragen, was er kann. Und dann musst du irgendwann sagen, als Dynamo Dresden, wir haben ja auch dementsprechend in den Spieler was investiert. Wir können das aber nicht über einen längeren Zeitraum immer wieder machen, wenn dann nicht mehr rumkommt.
Also da der Vertrag ja im Sommer ausgelaufen wäre, ist es das Beste, was passieren konnte, dass jetzt ein Verein kommt, der dem Vernehmen nach ja sogar noch eine 6-stellige Ablöse gezahlt hat. Also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation.
Du kannst noch einen Win für mich drauflegen, weil soweit ich das einschätzen kann, hat man für Batista-Meyer insgesamt mehr Geld bekommen und eingespart, als man für Mika Bauer eben dann aufwenden musste, weil Paderborn jetzt auch nicht das Riesengehaltsgefüge in der zweiten Liga hat und dementsprechend Dynamo sich nur mit einer geringeren Summe auch am Gehalt beteiligen muss. Und das zu Dynamo natürlich in diesen Zeiten, wo es finanziell ja auch ein paar Unwägbarkeiten gibt, wie geht's weiter und kommen wir wirklich in die zweite Liga, eigentlich ein Glücksfall gewesen.
Passiert jetzt noch was, Patrick? Bis zum 3. Februar hat ja das Transferfenster noch offen, aber nach Lage der Dinge dürften ja jetzt alle personellen Angelegenheiten ad acta gelegt sein. Es sei denn, es tut sich noch eine schwerere Verletzung auf, was wir natürlich nicht hoffen, oder?
Ja, und so ein Dua, oder? Den kannst du doch getrost irgendwo wieder wegverleihen.
Auf der Abgangsseite, ja. Ich war eher bei den Zugängen.
Ja, bei den Zugängen sollte es durch sein. Man muss jetzt trotzdem nochmal gucken, wie verhält sich diese Abgangsseite? Sprich, wer kommt nochmal und ist unzufrieden? Da muss man jetzt einfach beobachten. Paul Lehmann wäre für mich ein Thema. Vielleicht muss man mit ihm auch einfach nochmal dann ein klares Gespräch zu führen. Vielleicht findet das ja statt in diesen Tagen. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung, dass man dann nochmal sagt, gibt es irgendwo eine Chance, auch zum Einsatz zu kommen in dieser Rückrunde? Wenn nein, dann lieber verleihen. Aus meiner Sicht eher dritte Liga statt Regionalliga, weil der braucht dann auch hohes Niveau. Der müsste eigentlich mal Ferl, wäre eine Superstation für ihn, um auf hohem Niveau zu trainieren und auch zu spielen. Wäre ein ganz wichtiger Mann, weil ich immer noch glaube, dass der sogar das relativ zeitnah irgendwie schaffen könnte, im Profifußball Fuß zu fassen. Und vor allem traue ich ihm eigentlich zu, dass der sogar in der Lage wäre, sich später noch in der zweiten Liga bei Dynamo zu integrieren. Das muss man ja auch mal sehen. Der Schritt wird groß, wenn du es schaffen solltest, aufzusteigen. Und das könnte er sogar irgendwann noch hinkriegen. Hat man bei Phil Harris gesehen, was möglich ist.
Bist du bei Phil Harris auch so überrascht? Also wir haben ja letzte Woche mit Stefan Kutschke auch gesprochen. Der scored jetzt dort in der Bundesliga. Ist natürlich so, wenn ein Torjäger einmal angefangen hat zu treffen, dann läuft es dann einfach.
Hatte alle Voraussetzungen für eine gute Stürmerkarriere. Ich meine, er war groß, er war athletisch, war schnell. Jetzt, wir hatten auch das Thema in der Kabine. Mensch, hat man den hier verkannt? Hat Dynamo Dresden die Augen verschlossen und so weiter? Nein, es hat ihm dann auch der Weg gut getan über die Regionalliga und in Homburg und so weiter. Das kann man dann nicht einfach ahnen, weil ihr habt ja die Vorbereitung dann auch gesehen, wie er hier war. Und zwar jetzt nicht so, dass er alles in Grund und Boden geschossen hat. Klar ist es ärgerlich, dass man vielleicht ihn nicht mehr dann hier hat oder vielleicht den Weg nicht weiter begleiten konnte. Aber er ist nicht das erste Beispiel, wo man sieht, okay, dass es über einen Umweg dann nochmal eine steile Karriere geben kann. Und ich glaube, von Homburg und ich glaube dann über die Bundesliga, ich glaube, er hat jetzt 10 Einsätze und steht bei 7 Toren oder irgendwie so. Ich habe gestern nachgeschaut. Das ist eine klasse Quote. Und für mich freut es einfach für den Jungen. Und da ist nicht irgendwie ja, Neid oder Missgunst, warum haben wir das nicht mehr? Mich freut es einfach für den Jungen, dass er was aus seiner Karriere gemacht hat. Und da war so ein Umweg über die Regionalliga vielleicht gar nicht mal so verkehrt.
Also erstmal kann man so eine Entwicklung, glaube ich, nie hundertprozentig voraussehen. Das muss man ganz klar sagen. Ich verstehe aber trotzdem manches am Ertragswerk nicht, was Dynamo macht. Wenn ich einen Phil Harris an Homburg verscherble, nachdem ich ihn vorher zweimal verliehen habe, dann frage ich mich schon, warum sichere ich mich nicht mit einer Rückkaufklausel ab? Zumindest für die ersten 1-2 Jahre. Das machen so viele Vereine sonst. Für mich ist es ein Riesenfehler gewesen. Und für mich bleibt eine Grundkritik der Zeit, der zweiten Hälfte, sage ich mal, der Amtszeit von Ralf Becker und auch von Markus Anfang als Trainer, dass hier wirklich der Nachwuchs vernachlässigt worden ist, wie sonst ganz lange bei Dynamo nicht oder nur in dieser Zwischenzeit. Und für mich ist das echt, was da Dynamo durch die Lappen gegangen ist. Man muss ja nur überlegen, mit einer Rückkaufklausel hätte man den im letzten Sommer quasi für 50.000 wieder aus Homburg zurückholen können. Und dann würde der jetzt hier in Dresden dritte Liga spielen. Dann müsste man wohl nicht, wie viele Bundesliga-Tore er gemacht hat, aber vielleicht hätte er jetzt schon 15 in der dritten Liga drauf. Ne? Also viel hätte, wenn und aber die Verantwortung in dieser Zeit trugen nun mal Ralf Becker und Markus Anfang, da kann ich sie nicht draus entlassen, dass das aus meiner Sicht schlechte Arbeit war in dem Bereich Nachwuchs.
Da bist du aber auch wieder in einer ähnlichen Kategorie wie bei Batista Meyer. Ja, also du hast ja keine Garantie, dass es dann funktioniert hätte. Ja, der ist dann plötzlich da und macht halt trotzdem seine Buden nicht. Ne? Es ist manchmal, glaube ich, schwierig einfach zu erklären. Vielleicht sind es auch ganz einfache private Faktoren, so ein Wohlfühlfaktor. Ja, vielleicht fühlt er sich da oben in Kiel jetzt einfach auch pudelwohl, schon vom privaten Umfeld, von der Landschaft, von der Kultur da oben, von der Stadt, was auch immer, was ja auch nochmal ein bisschen eine Rolle spielt. Das sind so Faktoren, die, glaube ich, die müssen alle ineinander fließen. Klar, man hätte den zurückholen können, hätte man mit ihm vielleicht noch ein bisschen Kohle machen können. Aber eine Garantie, dass der dann so eingeschlagen hätte wie jetzt in der Bundesliga in Kiel, hätte es ja auch nicht gehabt.
Natürlich, also man kann das nicht auseinandernehmen, man kann Zukunft nicht vorhersagen. Das habe ich ja auch damit gemeint und das sind alles Eventualitäten. Trotzdem gibt es ja eine gewisse Anzahl von Spielern. Wir hatten letztens mal 5 aufgelistet. Ich glaube, man kann da noch 2 weitergehen. Vasil Kusey ist ja auch Wahnsinn, wie viel der jetzt zum Beispiel wert ist und was für einen Vertrag der jetzt in Prag bekommen hat. Dynamo braucht ein anderes Konzept, wie es Spieler, die es nicht sofort schaffen, wo man die hinverleiht und wie man mit denen umgeht. Und natürlich auch, welche Klauseln man einbaut, wenn sie irgendwo hingehen. Ich glaube, das sind alles so die entscheidenden Sachen, dass man mit den Talenten sich mehr absichert, dass es nicht passiert, dass jemand, der hier spielen könnte, plötzlich irgendwo anders aufschlägt und ewig viel Gewinn, sage ich mal, dort besorgt und du gleichzeitig aber selbst komplett leer ausgehst. Also es ist ja auch immer eine Frage, was kriegst du finanziell dafür? Und du hättest ja auch einen Phil Harris später weiterverkaufen können, wenn du sagst, der ist jetzt funktioniert bei uns nicht oder wie auch immer. Aber du hast ihn dann in einer Situation quasi für 0 Euro nach Homburg gehen lassen und ein Jahr später macht Homburg aber so und so viel 1.000 Euro gut, weil sie ihn nach Kiel weiterverkaufen können.
Lasst uns über den Samstag reden, über das Topspiel. Erster gegen Zweiter, die beiden besten Mannschaften der dritten Liga treffen aufeinander. Cottbus hat vorgelegt, hat 2-0 in Bielefeld gewonnen. Wow, ein dickes Ausrufezeichen, haben sich damit auch wieder die Tabellenführung geholt, geschnappt, weil sie eben Dynamo verloren hatte dann am Sonntag gegen Viktoria Köln. Was wird das am Samstag? Wie richtungsweisend ist dieses Spiel da in der Lausitz?
Es ist auf jeden Fall ein Spitzenspiel, das ist Fakt. Und Cottbus, das ist auch Fakt, steht da oben längst nicht mehr überraschend. Sicherlich war dieses erste Spiel nochmal so eine Art Gradmesser, wie sie aus der Winterpause kommen, wie natürlich für alle Mannschaften, aber gerade im Falle von Cottbus als Aufsteiger hat man sich vielleicht schon gefragt, okay, war das jetzt mal ein Lauf in der Hinrunde? Sie haben bewiesen, und das jetzt gegen eine extrem starke Heimmannschaft, gegen in Bielefeld, wo sie doch sehr, sehr souverän gewonnen haben, dass sie zu Recht da oben stehen und dass sie jetzt da auch bis Saisonende oben mitmischen werden. Ob das dann am Ende für den Aufstieg reicht oder nicht, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Und ob sie am Ende auch Fünfter oder Sechster werden. Aber sie werden bis zuletzt oben mit dabei sein. Und insofern ist das das nächste echte Spitzenspiel. Und wenn mit Blick auf Dynamo sage ich, nach der Niederlage jetzt ist es natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Also rein ergebnistechnisch natürlich auch. Da wird es am Ende auch nicht reichen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und haben viele Chancen nicht genutzt, wenn du am Ende 2-1 verlierst. Insofern also steht für Dynamo fast mehr auf dem Spiel in diesem Spitzenspiel als für Energie. Die können da Tatsache locker reingehen. Und ich glaube, der Pele Wollitz als Trainer wird die Mannschaft da auch, glaube ich, richtig einstellen.
Da bin ich bei dir, weil ich glaube auch für das ganze Gefühl im Drumherum, was wir auch schon ein bisschen angesprochen haben, ist das ein wichtiges Spiel, auch tabellarisch gesehen. Cottbus könnte da natürlich ein kleines Polster zwischen sich und die SGD liegen, wenn sie denn gewinnen sollten. Andreas, was macht die Cottbusser so stark?
Na, die Cottbusser, die haben im Gegensatz zu Dynamo den Vorteil, dass die überhaupt nicht auf die Tabelle gucken müssen. Ja, dass denen die Tabelle relativ egal ist vermutlich, ne? Dass die als Aufsteiger eine absolute Bilderbuchsaison spielen und einfach drauf loszocken. Und das sieht man, die haben die schönste Ausrichtung in der dritten Liga in Sachen Fußball. Die spielen den attraktivsten Fußball der Liga und das, ich finde, auch mit Abstand. Also da wird so viel Wert darauf gelegt, alles fußballerisch zu lösen. Das ist einfach harmonisch, das ist eingespielt. Die haben genau die richtigen Akzente gesetzt, den Chiachi im Sommer geholt. Jetzt haben sie in der Winterpause den Engelhardt zurückgeholt, der ja schon mal funktioniert hat als Stürmer. Jetzt ist er wieder da. Auch so ein kleines Puzzleteil, falls der Thiele hat ja auch immer mal so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, da hat man jetzt einen ähnlichen Stürmertyp als Ersatz. Also das ist einfach eine richtig starke Gemeinschaft und die haben halt überhaupt gar keinen Erfolgsdruck. Ja? Dynamo muss liefern, jetzt das dritte Jahr in Folge, wo es jetzt einfach zwingend mit dem Aufstieg klappen muss. Das ist bei Cottbus überhaupt nicht der Fall. Die genießen das einfach komplett und lassen sich da auch von großen Namen auswärts in Bielefeld. Ja, da gewinnen sie halt entspannt mal 2-0, schlagen gnadenlos zweimal zu, zweimal früh. einmal in der ersten Halbzeit, einmal direkt nach Wiederbeginn und spielen dann einfach ihren richtig guten Stiefel runter. Dann haben sie dazu noch einen exzellenten Torwart mit dem Bethke. Also das ist einfach ein absolut stimmiges Gesamtpaket, was Pele Wollitz da mit seiner Truppe geschnürt hat. Und für mich wäre ein Auswärtssieg schon eher aktuell eine Überraschung.
Boah, das ist mal eine Ansage.
Jetzt bist du erstmal baff. Das hat gesessen, oder?
Ja, das muss ich mal so sagen. Und da ist Dynamo am Samstag Außenseiter, Patrick?
Sehe ich nicht so. Ich sehe es wirklich als komplett offenes Spiel, 50-50. Es ist so, dass für Dynamo tatsächlich, da gehe ich mit, ein Stück weit mehr auf dem Spiel steht. Sprich, für Dresden ist das Wichtigste eigentlich, dass du dann am Ende sagst, du nimmst dort einen Punkt mit. Mhm. Mit dem Gedanken muss man sich immer beschäftigen, wenn man in ein Spitzenspiel geht, was mache ich in den letzten 10 Minuten? Das ist ganz wichtig, dass die Spieler das auch wissen. Geht es dann darum, noch irgendwie auf Sieg zu gehen? Natürlich muss man dann nochmal reinhören vielleicht auch oder gucken, wie der Spielverlauf ist. Das ist auch alles klar. Aber was mache ich zum Beispiel, wenn es 0-0 steht? Dann war ja der Spielverlauf vorher nicht so wild. Was mache ich dann? Und dann ist es wichtig zu wissen, im Notfall, wir sind auswärts, Punkt mitnehmen. Das wird das Allerentscheidende für Dresden. Weil noch sind es 6 Punkte, wo man den Relegationsplatz ja noch hat. Also 6 Punkte auf Köln auf Platz 4. Das ist völlig okay. Das heißt, ein Unentschieden in Cottbus, da verlierst du es nicht an diesem Spieltag, wenn du es am Ende nicht schaffst. Und für Cottbus ist es so, die können halt tatsächlich, wie letztes Jahr die Aufsteiger, und das war gut dargestellt, halt einfach drauf losspielen. Die schauen schon auf die Tabelle. Aber dieser Effekt, dass der Aufsteiger jedes Spiel dann wirklich ins Zittern kommt, schaffe ich einen Aufstieg oder nicht, das kommt bei denen, wenn überhaupt, im letzten Drittel der Saison, wenn die merken, wir sind kurz davor, es zu schaffen, dann kann nochmal dieser Hänger kommen. Glaube ich nicht, dass der in dieser Woche kommt. Das wäre komisch. Und für Cottbus denke ich halt generell, für die ist es vor allem eine Riesenchance, weil schlagen die Dynamo noch, muss man mal ehrlich sein, dann wären sie jetzt bei 43 Punkten, hätten vorne einen Riesenvorsprung und haben so eine megamäßige Euphorie, die ja jetzt nochmal gesteigert werden würde. Also dann muss ich schon sagen, dann würde ich danach schon sagen, dass Cottbus kein normaler Aufstiegskandidat, sondern schon Aufstiegsfavorit wäre. Soweit würde ich mich zumindest aus dem Fenster lehnen, wenn sie das wirklich packen sollten.
Oh, das wird aber Pele Wollitz nicht gerne hören. Der sagt weiter, wir wollen erstmal die Punkte für den Klassenerhalt holen.
Ist ja auch das typische Taktieren. Natürlich wird er das erzählen, bis er die 46 Punkte hat angeblich. Und die hat er dann vielleicht schon eine Woche später. Und dann muss er sich der Sache ja auch anders stellen. Aber Fakt ist, Cottbus ist eine hervorragende Ausgangslage. Für Dynamo könnte der Vorteil sein, dass Cottbus vielleicht am Ende auch sagt, wenn es unentschieden steht, wir müssen ja eigentlich nicht gewinnen. Vielleicht hilft es dann hinten heraus Dynamo, dass sie sich so ein bisschen beide auf den Punkt verständigen können.
Was halt bemerkenswert ist, und ich war diese Saison ein paar Mal schon im ehemaligen Stadion der Freundschaft, heißt ja jetzt mittlerweile anders, das ist schon eine absolute Wucht, die da entsteht. Und wie die zu Hause aufspielen, ich meine, die sind nicht umsonst aktuell die zweitbeste Heimmannschaft der Liga und haben hinter Hansa Rostock, und die haben ein Spiel weniger als Hansa und einen Punkt weniger als Hansa. Die haben in 9 Spielen 25 Tore gemacht, also fast 3 pro Heimspiel, und auch in 9 Spielen nur 10 Gegentore kassiert. Also das ist eine richtig starke Mischung, und mir ist besonders in Erinnerung dieses Heimspiel gegen Hansa, ja, vor ausverkauftem Haus, wo Hansa eigentlich in der zweiten Halbzeit die eindeutig bessere Mannschaft war. Die haben richtig Druck gemacht, und dann kam aber quasi die zweite Luft bei Cottbus, auch weil die Ränge, weil das Publikum extrem Gas gegeben hat. Und das ist dann nicht nur der Fanblock, sondern es war das komplette Stadion hat die so angepeitscht nach vorn getrieben, dass die nochmal alles aus sich rausgeholt haben und dann das 2-1 gemacht haben, und plötzlich war bei allen vergessen, dass die Lunge total gepfiffen hat. Dann sind die wieder drauf losgerannt, haben nochmal 2 Gänge nach oben geschalten, haben das 3-1 nachgelegt und hätten sogar noch das 4. oder das 5. machen können. Also die haben zu Hause mit ihren Fans im Rücken, mit dieser Euphorie im Rücken, einfach eine unglaubliche Wucht und sind da so stark und spielen dazu auch immer richtig gut, sodass ich nicht glaube, dass das ein 50-50-Spiel ist. Ich finde, Cottbus ist da zu Hause sogar leicht in der Favoritenrolle am Samstag.
Andreas, wenn ich dich so höre, brauchen wir gar nicht hinfahren. Also dann ist es im Grunde genommen aussichtslos.
Ich erinnere an den Satz zu Beginn unseres Podcasts, dass in der dritten Liga alles immer eine Wundertüte ist und nichts vorhersehbar ist. Insofern, wenn man jetzt vielleicht vorher prognostiziert, dass Cottbus leichter Favorit ist, dann ist das doch optimal, denn es passiert in der dritten Liga eh immer das Gegenteil davon, von dem, was man prognostiziert.
Jens, bevor du den Patrick auf seine Rechnung nochmal gerne ansprichst, würde ich noch einen Punkt hinzufügen, auch in Erinnerung an das vergangene Jahr. Es ist jetzt wieder ein Derby, das nächste Derby folgt danach gegen Aue. Entscheidend wird vor allen Dingen, Andreas hat es gerade eindrucksvoll beschrieben, was Dynamo dort mutmaßlich erwartet. Und ich glaube, wenn Dynamo kommt, sind die Leute noch mehr angestachelt, dass die Spieler sich dessen bewusst sind, was das eben auch an Körpersprache verlangt auf dem Spielfeld. Und das ist, finde ich, für Samstag ein ganz, ganz wesentlicher Baustein. Die Tabelle ist für mich jetzt gerade gar nicht so der Punkt. Und wenn du dort am Ende mit dem Unentschieden weggehst, egal wie das Spiel läuft, ich glaube, den kannst du auch immer getrost mitnehmen, weil bevor Patrick seine Rechnung nochmal erzählt, kann ich ja nochmal die Thomas-Stamm-Rechnung sagen. Die heißt 2 Punkte pro Spiel. Und jetzt, Jens, wirst du dagegen halten. Jetzt haben sie das erste Spiel verloren. Da sind sie etwas im Rückstand. Aber normalerweise geht das ja so. Du gewinnst zu Hause und spielst auswärts unentschieden. Und dann hast du genau diese 2 Punkte pro Spiel im Schnitt. Und das reicht sicher für einen Aufstieg.
Patrick Franz hatte uns bei unserer letzten gemeinsamen Folge 12 Punkte aus den ersten 5 Spielen versprochen und gesagt, die müsste Dynamo holen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Also ist immer noch möglich. Aber das wären jetzt 4 Siege, oder? Ja.
Man muss natürlich dazu sagen, dass natürlich da keine Heimniederlage zum Start gegen Viktoria Köln eingeplant war.
Das die dritte Liga ist nicht planbar.
Ja, also das war natürlich ein besonders mutiges Beispiel, wo ich ja gesagt habe, du musst versuchen, den Anfang der Rückrunde nicht zu verschlafen. Und dann musst du, wie es immer ist, natürlich von Spiel zu Spiel auch flexibel bleiben und deiner Rechnung. Also ich habe ja dann gesagt, 10 Punkte sind auch okay. Das war ja noch so 12 als Ziel, wenn du 10 holst, auch gut. Ich würde jetzt mal eher die 10 nehmen für die nächsten 4 Spiele als Messlatte. Aber nichtsdestotrotz, ich will noch mal kurz auf Cottbus zu sprechen kommen. Das ist eine Mannschaft, die trotzdem auch defensiv gewisse Schwierigkeiten hat. Und ein Dennis Lama zum Beispiel hinten in der Innenverteidigung, will ich nur mal aufzählen, der hat durchaus seine Probleme im Spielaufbau. Also du kannst dir durchaus auch bei dieser Mannschaft Schwächen heraussuchen, die du dann versuchst an dem Tag auszunutzen. Und das wird einfach die Aufgabe sein in diesem Spitzenspiel. Und vom Spielerpersonal ist Dynamo immer noch besser aufgestellt. Und selbst wenn Bingo Schapina und Christoph Daferner ausfallen, ist diese Mannschaft stark genug aufgestellt, um dort zumindest diesen Punkt zu holen. Deswegen, ich verstehe, Andreas, du hast garantiert auch öfters Cottbus zu Hause gesehen als ich dieses Jahr. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer wird. Aber genau darum geht's ja, dass du in solchen Spielen dann eben trotzdem deine eigentliche Stärke auf den Platz bekommst. Und da ist Dynamo von den Individualisten her auf jeden Fall deutlich stärker.
Ich gebe dir absolut recht bei Slama. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass der im Aufbauspiel definitiv immer mal wieder ein Unsicherheitsfaktor war. Viele Mannschaften haben es auch versucht, da offensiv draufzuschieben. Aber oftmals, weil sie einfach auch sich das Spielglück so ein bisschen erarbeitet haben, haben sie sich da irgendwie doch hinten heraus befreit. Und sobald die sich befreit haben, geht das meistens über 1-2 Kontakte so schnell nach vorn, dass du dir schon überlegen musst, wie viel Risiko gehst du im offensiven Pressing, wie hoch schiebst du an, weil dir fliegt das sonst so schnell um die Ohren, weil die mit Kraus und mit Copado auf den Außenbahnen 2 richtig schnelle Leute haben. Ja, also vielleicht Marx gegen Kraus ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Top-Plan für den Samstag. Aber und dann vorne mit Ziele, einen Vollstrecker, der zwar aktuell verletzt ist, also ich finde die wichtigste Personalie bei Cottbus, wenn du den kalt stellst, hast du schon mal viel richtig gemacht, ist wirklich der Chiachi, weil der hat wirklich auf engstem Raum so viel drauf, ist vielleicht der technisch begabteste Spieler der Liga. Wenn du den irgendwie in den Griff kriegst, dann hast du gute Chancen, aber sobald du dem 2 Schritte Platz lässt, fliegen dir die Traumpässe nur so um die Ohren.
Im LEAG Energiestadion, so heißt ja jetzt das Stadion der Freundschaft, damit wir auch das nochmal erwähnt haben. Kutschke wird für der Ferner spielen. Können wir uns darauf einigen? Wer ersetzt Schapina?
Naja, wir haben es ja schon angedeutet, ne? Also Kutschke, da glaube ich, sind wir uns alle einig und sehr wahrscheinlich wird Toni Menzel eine Position nach hinten rücken. Dominik Koter wird links außen spielen und ich denke, bin mir ziemlich sicher, dass Claudio Kammerknecht hinten rechts spielt. Und spannend ist für mich Tatsache die Besetzung der Innenverteidigung. Patrick hat es beschrieben, ne? Thomas Stamm hält gerne an einer eingespielten Variante fest. Finde es total spannend, für welche 4 Leute er sich am Samstag da hinten entscheidet. Ich würde mal sagen, Am klarsten sind für mich noch die Außenpositionen. Rechts Claudio Kammerknecht, links Sascha Riesch. Und in der Mitte bin ich total gespannt. Ich könnte mir auch Bühning Ahoti vorstellen, aber vielleicht ist das schon wieder zu experimentell gedacht. Denke ähnlich wie vor Köln, dass Kubata nicht spielt, aber vielleicht wird uns Thomas Stamm erneut überraschen.
Also theoretisch musst du den Hoti ja genau für solche Spiele bringen, um den auch vom Kopf her zu sagen, hey, wir haben dich ja nicht aus der zweiten Liga geholt, damit du bei uns hier Reservist bist, sondern nee, genau für solche großen Duelle bist du unser Mann, der Stabilität in die Innenverteidigung bringen soll. Ja, dann machst du ja im Kopf, machst du den ja automatisch schon heiß. Hier, du bist jetzt hier, das erste Spiel, klar, warst noch nicht lange da, erstmal ein bisschen rangeschnuppert, aber jetzt lassen wir dich von alleine und jetzt machst du zusammen mit wem auch immer, vermutlich mit Bünning, weil er, ich glaube schon, der stabilere ist im Gegensatz zu Kubata und ich glaube ja auch einen Linksfuß, ne, Bünning? Und dann der Hoti an seiner Seite kann ich mir schon vorstellen und allein schon, um dem Wertschätzung zu zeigen und das ist, glaube ich, auch so ein Typ an die Hoti, der braucht so eine Wertschätzung auch und da ist jetzt eigentlich ein optimales Spiel dafür.
Wer übrigens gar keine Rolle mehr spielt in Cottbus, ist Jan Jabakowski, oder? Also 53 Minuten Gesamtspielzeit in dieser Saison. Letzter Einsatz im Hinspiel.
Ja, also da ist auch so, glaube ich, geht ein bisschen verschwenderisch mit seinem fußballerischen Talent, glaube ich, um und hält sich, glaube ich, auch irgendwie für besser, als er dann vielleicht irgendwie ist. Und das passt halt in dieses Teamgefüge da nicht so rein, wie es Wollitz, glaube ich, auch gern hätte. Mhm. Also der hat einen sehr schweren Stand und das ist aktuell auch keiner, der da, glaube ich, leistungstechnisch an die aktuell gesetzt sind, auch wirklich rankommt. Also da wird wohl die Karriere einen weiteren, Knick bekommen oder zumindest erstmal nicht weiter nach oben gehen.
Er will auf jeden Fall dort bleiben, habe ich gehört. Er soll jetzt nicht mehr gehen, war der letzte Stand, weil er irgendwie bleiben will bis zum Saisonende. Viel spielen wird er nicht mehr. Ja, generell die Verpflichtung von Cottbus muss man schon nochmal sagen, auch mit Erich Tallich haben sie, finde ich, auch nochmal für günstiges Geld eine interessante Verpflichtung gemacht, der vor allem vom Omen her viel mitbringt. Der ist letztes Jahr auch aufgestiegen, ohne gespielt zu haben mit Regensburg. Und ja, dann muss man einfach mal sehen, was sich dort im Spiel dann entwickelt. Ich glaube, Hoti neben Böder ist meine Variante, weil Thomas Stamm, glaube ich, nicht die komplette Innenverteidigung tauscht. Und er hat Lukas Böder dort eigentlich jetzt seit längerem nicht mehr rausgenommen. Und deswegen komme ich auf diese Variante. Hoti ist halt für mich wirklich einer, der die Geschwindigkeit mitbringt. Das hat man in diesem Test gegen Essen gesehen. Das heißt, der kann auch selbst bei einem Konter mal noch jemanden ablaufen. Und ich glaube, genau das brauchst du, wenn du Cottbus vielleicht vorne zustellen willst, dann höher stehst und dann eben nicht überfallen werden willst. Oder du stellst dich von vornherein ins Mittelfeldpressing, aber ein Abwehrpressing werden wir ja bei Dynamo nicht erleben und dementsprechend brauchst du trotzdem schnelle Leute hinten.
Und einen Fakt will ich noch erwähnen, das hat Tino schon so angedeutet, es kommt auch darauf an, in diesen emotionalen Auswärtsspielen kühlen Kopf zu bewahren, weil man hat in dieser Rückrunde ein paar wirklich emotionale Auswärtsspiele. Jetzt Cottbus, in Rostock spielt man noch auswärts, man spielt in Essen und in Bielefeld. Also da wird es auch drauf ankommen, dass man da echt mental auf der Höhe ist.
Auf dem Tivoli in Aachen nicht zu vergessen.
Ja, genau.
Ich finde, bei den Derbys kommt es halt nochmal und extra hinzu. Und da ist Dynamo halt ein Stück weit auch gebranntes Kind, ne? Wo man halt gern und oft sagt, genau zu wissen, auf was es ankommt und dem dann halt zu selten standgehalten hat.
Ich mache jetzt die schlechteste Überleitung aller Zeiten. Im Jahr 2025 ist es auf jeden Fall gebranntes Kind. Für die Pyrotechnik im Pokalspiel gegen Darmstadt ist gestern das Urteil gesprochen worden vom DFB-Sportgericht. 119.100 Euro muss der Verein zahlen. Davon 39.700 Euro kann man, wie heißt es immer so schön im DFB-Sprech, für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Ich glaube, Patrick, so hattest du es auch geschrieben, der Verein hatte sogar noch mit Schlimmerem gerechnet.
Richtig, also auf der Mitgliederversammlung hat David Fischer ja ganz klar davon gesprochen, dass er mit mehr rechnet als über die gesamte vergangene Saison. Das wären 210.000 Euro gewesen. Hm. Also 90.000 Euro weniger sind es geworden. Ich denke, da war die Erleichterung bei Dynamo schon ein Stück weit groß, weil das ist ja erstmal eine Stange Geld, die es weniger ist. Wahnsinn ist natürlich trotzdem, dass man in der Art und Weise oder in diesen Größenordnungen überhaupt zahlen muss, weil das ist einfach, ich sag mal, eine Pyro-Attraktion, die es dort gibt zum DFB-Pokalspiel. Eine Sache, wo du dann dafür als Verein am Ende 30.000 Euro zahlst. Was kannst du deinen Fans oder Ultras noch irgendwie zugestehen? Aber dass du halt permanent und übers ganze Spiel immer wieder einzeln Pyro zündest, das ist ja das, was vielen auch im Verein, auch vielen in den Gremien wirklich richtig aufgestoßen ist, weil da kommt immer der Vergleich, das ist wie wenn du einen 500-Euro-Schein in die Luft hältst und brennst ihn an und das Stück für Stück. Und trotzdem natürlich eine unnötige Affäre, die sich Dynamo dort in der Dimension geleistet hat, aber am Ende ist es, könnte man noch irgendwie sagen, mit ein bisschen Glück im Unglück noch einigermaßen erträglich zu Ende gegangen.
Was ich nicht verstehe, wo die 90.000 Euro geblieben sind, habt ihr da eine Erklärung? Das war gestern für mich, nachdem es ja nur ewig gedauert hat, der 30. Oktober ist ja nur schon ein paar Wochen her, ja, das Urteil endlich gab, dass es so deutlich, überaus deutlich unter der Erwartung von Dynamo lag. Und ich habe für mich auch mit Kollegen schon diskutiert, wir haben keine Erklärung gefunden, was Dynamo da angeführt haben mag.
Vielleicht hat man auch noch andere Vereine angeführt. Es wird ja in allen Vereinen momentan in Stadien gezündet. Und ich glaube, das ist ein sicheres finanzielles Polster momentan für den Verband in Frankfurt. Also ich glaube, die schreiben jedes Wochenende Rechnungen und in fast allen Stadien der Republik. Und da waren sie vielleicht jetzt mal milde gestimmt. Keine Ahnung. Ich bin auch irgendwie bei Stefan Kutschke. Das hat er ja bei uns im Live-Podcast gesagt. Sammelt doch einfach unter allen Fans und unter den Zuschauern, die da beim Darmstadt-Spiel ein Foto gemacht haben. Und dann hast du das Geld auch schnell zusammen.
Also ich glaube, vielleicht ist es auch einfach, weil Dynamo da ja mittlerweile ein sehr treues Mitglied ist, einfach so ein gewisser Rabatt, der da einfach mit reinspielt.
Du glaubst, es gibt vom DFB jetzt schon Rabattaktionen?
Naja, weil die liefern ja zuverlässig. Ja, also es ist ja ein verlässlicher Kunde für den DFB.
Na, eigentlich musst du mit deinen Kunden gut umgehen, ja. Der Kunde ist König.
Aber Jens, um dein Wortspiel noch abzurunden, in dem Fall muss man ja eher von einem verbrannten Kind sprechen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und zweites großes Thema, es gab sogar jetzt ein Sondernewsletter für die Mitglieder. Es wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben. Der Antrag ist gestellt und das Präsidium wird jetzt entscheiden. Und es sieht so jetzt aus, Patrick, dass es im März zu einer neuen Mitgliederversammlung kommen wird.
Genau, muss es jetzt. Laut Satzung ist das zwingend innerhalb von 8 Wochen umzusetzen. Das wären jetzt auch nochmal, glaube ich, heiße Debatten, die Dynamo dort erwarten, die aus meiner Sicht auch ein Stück weit wieder mal zur Unzeit kommen, weil das einfach so Nebelkerzen wieder sind, die du dann mitten im Aufstiegskampf irgendwie nebenbei ja trotzdem bewältigen musst. Ich glaube nicht, dass es die Mannschaft ganz direkt beeinflusst, aber ich sag mal die Chefetage ja schon. Und das wird wieder durchaus auch oder kann ungemütlich werden, diese Diskussion noch. Nach wie vor ist der Kernpunkt dieser Geschichte ja, dass es diese Beraterverträge und Lieferantenverträge gibt, die bis 2031 beziehungsweise 2032 laufen und es dort ja um viel Geld geht, was aus der GmbH abfließt. Der Verein will diese Verträge ja auch sparen und abschaffen und will dort eine einvernehmliche Lösung quasi mit dem zweiten Mitbetreiber herstellen. Und die Ultras sagen natürlich, sie wollen sich das generell einfach nicht mehr bieten lassen und erhöhen den Druck. Eine schwierige Ausgangslage, weil Dynamo genügend Baustellen hat und das wird sich sehr schwierig lösen lassen, wenn du parallel das Trainingszentrum zurückkaufen willst, dann den Caterer wechselst, dort 1,5 Millionen investierst in die VIP-Räumlichkeiten im Stadion und dann noch für 1,5 Millionen deinen Fanshop zurückkaufst, die ganze Struktur aufbaust und im Sommer noch eine Zweitligamannschaft bauen willst, wo du auch nochmal 1,5 Millionen brauchst. Also da wird mit Millionen quasi nur so um sich geschmissen. Diese Thematik bleibt für Dynamo dann dementsprechend schon eine heiße, auch wenn man die Fans und Ultras auch irgendwo selbst verstehen muss, weil einfach sehr, sehr lange dorthin gehalten wurde und es halt wirklich kein überzeugendes Konzept auch seitens der Geschäftsführung gab, wie man das jetzt wirklich und in welcher Geschwindigkeit und mit welchen Etappenzielen schaffen will.
Das habe ich ja das letzte Mal schon gesagt. Warum setzt du dich nicht mit allen Parteien mal an den Tisch und sagst, okay, das sind unsere Ideen, nimm doch alle Parteien mal mit ins Boot und rede mit denen. Nach langen Dingen scheint es ja nicht passiert zu sein, sonst wäre ja der Antrag jetzt nicht gekommen.
Ist auch eine Sache, die ich nicht ganz verstehen kann. Also ich beziehe mich jetzt mal auf die Mitgliederversammlung und auf den Vortrag dort von David Fischer. Der bestand aus 3 Folien und anschließend wurde 1,5 Stunden über Zahlen diskutiert, die von den Ultras abgefragt wurden. Und ich glaube, das ist ein unglückliches Bild gewesen, weil es aus meiner Sicht besser gewesen wäre, selbst Zahlen proaktiv zu präsentieren, deutlich zu machen, was ist mit dem Fanshop los, was bedeutet es für uns, wie viele Mitarbeiter müssen wir dafür selbst einstellen, was ist das wirtschaftliche Risiko. Deswegen fand ich dort, sage ich jetzt mal so, das nicht ganz optimal, wie man dort mit den Ultras kommuniziert hat. Und das hat dann, sage ich jetzt mal, diesen Prozess verschleppt. Trotzdem muss man dann gucken, wie lässt er sich jetzt noch lösen. Ich glaube, es braucht auf jeden Fall, geht es darum, Vertrauen herzustellen, dass man, dass wenn man das als Geschäftsführer wirklich will, dass man dann auch Konzepte vorlegt und, glaubhafte Informationen und Fakten beschafft, um darzustellen, wie der eigene Plan aussieht und warum der eigene Plan besser ist. Mhm. Und da ist Dynamo halt auf der eigenen Mitgliederversammlung, finde ich, schon den Mitgliedern etwas schuldig geblieben.
Wie geht's denn da jetzt weiter? Also wenn die auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung nochmal mit Nachdruck sagen, okay, wir wollen den Rückwurf und zwar jetzt, dann ist das ja nur die Empfehlung.
Genau, im Grunde kann diese außerordentliche Mitgliederversammlung ja den Verein nicht komplett oder die Geschäftsführung nicht komplett dazu zwingen, dass der Fanshop zurückgekauft wird, weil der Aufsichtsrat am längeren Hebel sitzt und entscheiden muss, ob die Geschäftsführung im Sinne des Vereins handelt, einer im Extremfall, um den geht's ja dann, mögliche Insolvenzgefahr von vornherein komplett auszuschließen und man sich deswegen auf andere Investitionsfelder ja beschränkt und der Fanshop deswegen dann erst später zurückgekauft wird. Also das ist die Argumentation, die dahinter steckt. Das ist von der Satzung her relativ klar geregelt, dass das so sein wird. Ich glaube, trotzdem musst du alle Parteien, alle Stakeholder, wie man neudeutsch sagt, die im Verein wichtig sind, und das sind die Ultras ja auch, mitnehmen und musst lieber die Gespräche führen, bevor du dann am Ende Leute hast, die in irgendeiner Art und Weise wieder ausscheren. Und das ist einfach ganz wichtig für den Gesamterfolg des Vereins, dass du dir nicht zu viele Baustellen aufreißt. Und das ist jetzt schon ein Stück weit ja passiert, dass diese Diskussion immer heißer wurde in der letzten Zeit und sich nicht einfangen hat lassen. Deswegen wird es höchste Eisenbahn, dass es dort eine Verbesserung gibt.
Patrick, du hast das damit den Nagel, finde ich, auf den Kopf getroffen. Und es ist vor allen Dingen, finde ich, ein Kommunikations- und ein strategisches Thema. Und Kommunikation ist eben gesamt Dynamo vereinsmäßig geblickt nach wie vor eine Baustelle, eine große Baustelle. Und da geht es gar nicht mal um sportliche Kommunikation. Wir können darüber streiten, ob Diagnosen von Spielern und Vertragslaufzeiten bekannt gegeben werden. Aber vor allen Dingen bei so emotionalen, strategischen Fragen. Und wenn in der vergangenen Woche es eine turnusmäßige Sitzung gab zwischen Aufsichtsrat oder von Aufsichtsrat und den drei Geschäftsführern und es um strategische Themen ging, unter anderem auch um den Fanshop, kann ich es jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, Jens, und da bin ich bei dir, dass dann die Ultras oder die aktive Fanszene am Montag in die Geschäftsstelle läuft mit dem Antrag auf außerordentliche Mitgliederversammlung, dass man das Thema vorher nicht miteinander beredet hat und abgeräumt hat. Ich meine, die Forderung, manche sagen auch Ultimatum der Ultras, war klar, bis zum ersten Heimspiel wollen wir ein öffentliches Bekenntnis, dass der Verein den Fanshop zurückkauft. Das kam nicht und wahrscheinlich gibt es da jetzt auch keine Diskussion. Ne? Der Verein hatte ja durchaus oder die Geschäftsführung hatte ja durchaus erwartet, dass es nochmal Proteste am Sonntag gegen Köln gibt, öffentliche, wie in anderen Spielen. Das gab es nicht. Stattdessen gab es am Montag nur den Antrag. Und ja, das hat jetzt ein Stück weit der Verein davon. Man muss da offensiver kommunizieren und wenngleich ich zu dem Thema Fanshop Rückkauf eine eigene Meinung habe, aber das spielt ja in dem Moment erstmal gar keine Rolle, sondern das ist echt ein kommunikatives Thema.
Das Wichtigste ist doch miteinander reden, dass du alle Parteien an einen Tisch bekommst und sagst, hier ist Partei A, hier ist Partei B und hier ist Partei C.
Und offenbar ist da wieder was unterschätzt worden und ich bin ganz beim Patrick. Natürlich macht das mit der Mannschaft vielleicht jetzt nicht das so viel, als wenn ein Sportchef geht wie in der Vorsaison. Aber es gibt halt wirklich wieder diese Nebelkerzen im Verein. Es gibt diese Unruhe. Das sind einfach Thematiken, mit denen sich jetzt auch die Geschäftsführung befassen muss. Das kannst du alles nicht gebrauchen, wenn du in eine Liga aufsteigen willst. Und also da schafft sich Dynamo Baustellen und die kochen jetzt hoch und jetzt kommen, das schließt sich der Kreis, auch unseres Podcasts dumm gelaufen, das kommt jetzt wieder halt alles auf den Mar.
Es lenkt ein bisschen vom Tagesgeschäft ab. Man kann ja trotzdem nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt endlich eine Klärung in dieser Fanshop-Thematik haben, so oder so. Und jetzt kommt's wahrscheinlich oder voraussichtlich zu dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung im März. Ich will aber zum Abschluss ganz kurz an den Größten des Vereins denken, an Dixi. Dixi Dörner war auch am Sonntag im Stadion zu sehen. Ein großes Spruchband an seinem dritten Todestag. Ich finde auch schön, dass es ein Sondertrikot anlässlich dieses Todestages gab. Alle sämtliche Gewinne aus diesem Verkauf des Trikots gehen an die Dixi Dörner Stiftung, die ja unter anderem den Dresdner Nachwuchssport fördert. Retro-Trikot mit der Nummer 3 erinnert so ein bisschen an das Europacup-Trikot aus dem Jahre 85-86 für 53 Euro erhältlich. Noch bis Samstag. Samstag hätte Dixi Geburtstag gehabt. Da gibt's, da kann man die Vorbestellung abgeben über die Dixi Dörner Stiftung oder im Fanshop. Das war eine intensive Folge mit euch beiden. Das hat großen Spaß gemacht. Danke an Andreas Mann für die Kollegen von Magenta Sport, unter anderem bei Dynamo Dresden und Energie Cottbus im Einsatz. Andreas, vielen Dank.
Danke, danke gleichfalls. Wir sehen uns dann zum Sachsen-Derby.
Wir sehen uns zum Sachsen-Derby. Patrick, vielen Dank. Immer wieder gerne. Patrick Franz schreibt für die Kollegen der Bild.
Danke, Jens.
So, Tino. Wir haben gar nicht über Robin Meissner viel gesprochen. Der ist am Sonntag ja nicht mit dabei gewesen. Der saß auf der Tribüne. Jetzt kommen wir mal zur Wette.
Ja, genau. Ich meine, du sprichst den Namen ja nicht ohne Grund an.
Nee.
Und da kann ich dir sagen, Jens, der Robin, der hat sich jetzt in dem ersten Spiel nochmal etwas zurückgenommen. Er war auch ein bisschen angeschlagen, weil er ja weiß, jetzt kommt's drauf an. Das geht am Samstag in Cottbus los. Mhm. Wir haben es gerade schon thematisiert. Christoph da Ferner fällt aus. Nach Lage der Dinge wird Stefan Kutschke in der Startelf stehen und Robin Meissner wird nach Lage der Dinge zwischen 67. und 82. Minute eingewechselt werden. Und ja, wie du weißt, ist er auch immer für ein Joker-Torgut.
Wie viele Tore sollen es denn werden beim Kollegen Meissner? 13, ja? Können wir uns weiter festhalten?
Noch 8. Gott. Das habe ich vor der Saison gesagt. Mhm. Und ich gebe zu, ich war im Laufe der Hinrunde jetzt nicht gleich euphorisch, aber sehr, sehr optimistisch gestimmt. Mhm. Das hat dann zum Ende der Hinrunde wieder etwas abgenommen. Aber ich zitiere ja gern Thomas Stamm. So eine Saison, das sind ja Wellen. Das geht ja mal hoch und mal runter und brauchst auch mal Phasen, wo es nicht so läuft. Wir sind ja in der dritten Liga, ne? Da ist nicht immer nur High Level und so weiter. Insofern bin ich weiterhin optimistisch und zuversichtlich. Und sage, ja, ich bleibe dabei, am Saisonende steht bei Robin Meissner 13 Saisontore.
Gut, du hast ja auch was zu verlieren. Also wie gesagt, ich habe letztes Jahr meine kühne Wette gegen Paul Will gewonnen. Was machen wir denn, wenn du die Wette verlieren solltest?
Da habe ich überlegt, Jens, und da habe ich mir ein Beispiel genommen, da laufe ich einen Marathon.
Das machst du sowieso, also von daher, das haben wir jetzt 100 Mal besprochen, das wäre keine Strafe für dich, das wäre eher noch eine Belohnung für dich.
Stimmt. So. Ich habe ja überlegt, man kann mich mit vielerlei strafen, aber es soll ja trotzdem noch was bei rumkommen. Insofern ist mir Paul Will ein leuchtendes Beispiel. Mhm. Es ist ja nicht so, dass der nicht gerne kocht. Mhm. Also Kochen ist ja jetzt nicht die Megastrafe, das hast du ja letzte Woche richtigerweise gesagt. Hättest du verloren, wäre ja der Marathon wirklich eine Hammerstrafe. Mhm. Und für Paul, fand ich, haben wir das dann echt gut hingekriegt, dass wir gesagt haben, ein bisschen Strafe schon. Mhm. Und er sollte also für 30 kochen. Ne? Und da hat er ja selber gesagt, das war schon eine gewisse Herausforderung. Insofern sage ich, wenn Robin Meissner weniger als 13 Saisontore erzielt in der dritten Liga, stehe ich zum Saisonauftakt vorm Rudolf-Harbig-Stadion und verkaufe Eis.
Mit so einem Wagen, wo Eis dran steht, so der Eisfahne, ja?
Ja, ja.
Okay, na, dort bin ich gespannt.
Fällt mir ein Lied von Scooter ein, das geht dann so, Respect to the man in the ice cream van, over and out.
Bist du beim Scooter-Konzert dabei? Dieses Jahr, im August?
Du weißt, dass das ein hartes Wochenende ist,
ja.
Auch musiktechnisch, ne? Freitag der Kollege H.B. Baxter. Mhm. Und Samstag Purple Disco Machine, ne?
Das ist auch ein krasser Musikrichtungswechsel.
Ja, also ich kann dir sicher sagen, dass ich Tickets habe für Purple Disco Machine. Mhm. Und auch schon einen Monat früher meine eigentlichen großen Favorites, die Fanta 4. Da werde ich auch am Elbufer sein.
Also beim Hans-Peter bist du aber nicht mit dabei.
Da bin ich dann mit dir bei der Aftershow-Party.
Mhm. Na gut. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, was du haben willst, wenn du die Wette gewinnst.
Da habe ich nie drüber nachgedacht, weil das ist
könnt ihr Hörer jetzt entscheiden, was dir zukommt, was wir da machen. Vielleicht machen wir eine kleine Instagram-Umfrage, was Tino Meyer bekommen soll, wenn er die Wette gewinnt.
Genau.
Okay.
Das finde ich eine gute Idee.
Ein Besuch in einer Eismanufaktur oder keine Ahnung.
Zum Beispiel, genau.
Ein Podcast mit Purple Disco Machine. Da arbeiten wir zwar schon länger dran, aber hat bis jetzt noch nicht so richtig geklappt.
Gerne auch das.
Tino, gute Woche weiterhin. Es wird nie langweilig mit der SGD. Das ist, glaube ich, das Fazit der heutigen Folge. Ich wünsche dir eine gute Woche und pass gut auf dich auf.
Genau, und weil es nicht langweilig wird, hören wir uns schon nächsten Mittwoch wieder.
Davon gehe ich fest aus.
Tschö. Weil nach dem Derby ist vor dem Derby. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.